Henry ist 18 Jahre alt, als er beschließt, eine große Reise zu machen. Er will von Singapur bis nach Hause, bis Bochum fahren, mit einem alten Motorrad, einer XT600. Vor seinen Eltern hält er es geheim und lässt die Bombe erst platzen, als er tausende Kilometer weit weg in Malaysia ist. Und was dann beginnt, ist keine Postkartenreise, sondern ein verrücktes Abenteuer. Also hört gut zu, wenn Henry im Podcast Nummer 287 von einem Unfall mit einem Bus in Malaysia erzählt, einem Kaffeebauern in Thailand und wie ihn das Militär in den Bergen von Pakistan suchte. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Motorradmesse Dortmund 2026 sehen. Am Freitag, Samstag und Sonntag nehme ich Live-Podcasts auf in Halle 2 auf der Bühne. Natürlich mit interessanten Gästen und spannenden Reisegeschichten. So wie diese hier vom Henry.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Henry Kretschmer über eine Motorradreise von Malaysia bis nach Bochum. Und hier sind wir jetzt in Bochum bei dir zu Hause. Nebenan ist der Schuppen, wo du an alten Yamaha XT-Modellen schraubst. Und die Reise, über die wir jetzt sprechen, die ist schon eine Weile her.
Genau, das war 2018 bis 2019. Und dementsprechend war ich auch noch eine ganze Ecke jünger. Als ich losgefahren bin, bin ich 18 gewesen und dann mit 19 Jahren und ein paar Erfahrungen wiedergekommen.
Das heißt, du bist Jahrgang 2000?
99, ja.
99.
Fast.
Hey. Jo, eigentlich überhaupt nicht das Alter, wo die Menschen irgendwie jetzt mit diesen alten XT-Modellen was anfangen können.
Ja, witzigerweise kommt's ja wieder. Mhm. Also in meiner Generation fängt's jetzt, habe ich das Gefühl, so an, so vor 2-3 Jahren ist da so ein Trend wieder gekommen. Zu der Zeit allerdings so gar nicht. Und für mich war es einfach, mein Vater hatte die damals, also noch die Ur-Teneré, und ich habe dann eine 3TB heißt das Modell gekauft. Für mich war halt, okay, XT600, alle gleich, hab sie gekauft und ja, war günstig und hat mir auch was getaugt.
Jo, und damit bist du dann fast 50.000 Kilometer weit gekommen, ne?
Genau, ja.
Meine Güte, was für eine Reise. Ist schon eine Weile her. Ich habe die gar nicht so wahrgenommen. Du warst da auch gar nicht so in Social Media präsent, glaube ich. Zumindest habe ich das erst gesehen, als die Sophie damals den Artikel über dich in der Motorradabenteuer geschrieben hat.
Ja.
Und dann habe ich das aber auch wieder aus den Augen verloren. Und jetzt wundere ich mich, dass du bist 20 Minuten von mir zu Hause, bin ich mal eben kurz rübergefahren. Und ja, hier in Bochum, also auch im Ruhrpott, bist du. Und ja, ich staune über deine Werkstatt, über deine Fertigkeiten. Du schraubst an alten Maschinen herum, hast eine große Leidenschaft für alte XT-Modelle und das Reisen entwickelt. Und ich frage mich, wo kommt das her?
Ich glaube, der Ursprung, der liegt dann tatsächlich bei meinem Vater. Mhm. Der hat vor eben, ich glaube, es sind so um die 50 Jahre fast mittlerweile oder 40 Jahre, eben als diese Ur-Teneré gerade eben rauskam, hat er sich eine gekauft, ist damit nach Ägypten gefahren auf eigene Achse, hat rübergeschifft nach Malaysia, ist in Malaysia, Thailand überall rumgefahren und dann wieder zurückgekommen. Und da kommt, denke ich mal, so dieser Ursprung her, dass ich mir dachte, okay, nach dem Abi, was machst du eigentlich? Mhm. Ich wollte eben nicht direkt Work and Travel machen. Ja, und dann kam so eins zum anderen. Dann dachte ich mir, okay, ich möchte die Länder sehen. Wie mache ich das? Wie komme ich da rum? Am besten auf dem Motorrad. Und
das heißt, dein Vater hat dir aber früher so davon Geschichten erzählt oder Fotos gezeigt?
Tatsächlich zu der Zeit noch gar nicht so viel. Ich habe natürlich hier die ein oder anderen Bilder, die hingen dann irgendwie im Haus und habe dann die Geschichte gehört. Aber ja, es war, ich sag mal, nicht mehr so ein großes Thema, weil er tatsächlich nach dieser Reise das Motorrad abgegeben hat, da er jetzt gar nicht den richtigen Führerschein dafür hatte. Und dann ist das Motorradfahren für ihn auch gar nicht mehr so aktiv im Leben gewesen und ist für mich so, dann...
Du hast deinen Vater gar nicht motorradfahrend da erlebt, also bist jetzt nicht früher als Kind im Beiwagen oder hinten auf dem Sitz oder so mitgefahren?
Nee, tatsächlich, das Motorradfahren kam dann bei mir von mehr oder weniger alleine nochmal so ins Thema und dann durfte ich auch nie den Führerschein machen, habe ihn dann mit 17 trotzdem irgendwie gemacht und gesagt, ich kaufe mir aber keine, und dann habe ich doch nur 125er gekauft und dadurch kam ich dann so ein bisschen überhaupt in diese Welt, und deswegen hat man auch nie was, glaube ich, gehört, weil ich in dieser ganzen Motorradreisebubble, ich wusste gar nicht, dass die existiert.
Also ja.
Ich habe das gemacht, ich wusste nicht, dass es andere Menschen gibt, die sowas überhaupt machen.
Ja.
Und ja.
Ich meine, gut, ich selber wusste das damals auch nicht in dem Alter. Ich bin ja auch erst sehr, sehr spät, so mit Mitte 30 draufgekommen. Mhm. So, und plötzlich tut sich da so eine Welt auf.
Ja.
Also du bist selber auf die Idee gekommen, hey, ich möchte gerne eine große Reise machen, Schule ist vorbei. Ja, und dann wolltest du nach Singapur.
Genau, das hat mein Vater damals gemacht. Dann dachte ich mir, kann das ja nicht so falsch sein. Hab mein Motorrad gut verpackt in eine Kiste, ein Cargo-Unternehmen gefunden, die haben gesagt...
Aber deine Eltern wollten das gar nicht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Also du hast das geheim gehalten?
Nee, das funktioniert auch schlecht, wenn man jetzt irgendwie ein Motorrad irgendwo stehen hat und sowas und sowas plant. Nee, ich hab's schon mit denen abgesprochen.
Ja.
Mein Vater, der war, weil er es eben damals auch selber gemacht hat, jetzt nicht so abgeneigt. Meiner Mutter, die tut mir wirklich leid, da waren selbst Freundinnen von meiner Mutter, die gesagt haben, wie ich das ihr denn nur antun kann.
Hm.
Was ich halt auch gut nachvollziehen kann mittlerweile. Die hat, glaube ich, schon gelitten.
Hm. Die hat sich Sorgen gemacht.
Ja, aber verboten haben sie es mir nie.
Okay.
Also,
ja.
Ich war ja auch schon 18, ich war ja erwachsen.
Na gut, das eine ist, was du rechtlich darfst, aber das andere ist ja auch manchmal, was so emotional rüberkommt. Okay, aber du hast gesagt, ich will das machen, ich mach das und du hast dein Motorrad nach Singapur verschifft.
Mhm.
Wie war das? Ich meine, wir reden jetzt über das Jahr 2019, eine ganz andere Welt vor Corona.
Mhm.
Das wirkt schon so Ewigkeiten her, ich meine, das sind 5, 6 Jahre.
Mhm.
Und wie war das damals? War das sehr, sehr teuer, sehr aufwendig? Weil die Preise sind ja nach Corona erst so richtig explodiert.
Also es war grundsätzlich wirklich günstig. Das war 2018. Ich habe allerdings auch ein Cargo-Unternehmen genommen. Das ist rein Cargo, jetzt nicht irgendwie speziell für Motorräder.
Mhm.
Die haben für, ich glaube, es waren so $480 ungefähr, das Motorrad quasi in Hamburg entgegengenommen als Kiste und bis Singapur geliefert. Und dann, was ich nicht wusste, in Singapur war dann direkt, als ich dann da ankam, wurde die Hand aufgehalten, erstmal $250 Hafengebühr, dann wie das denn mit dem Zoll sei, und dann ging sowieso eine sehr schwierige Woche los, da ich eben mein Motorrad gar nicht bekommen habe in Singapur.
Oh. Und okay, dann, kurz bevor wir sozusagen in Singapur einsteigen, was hast du noch alles mitgenommen an Ausrüstung? Warst du mit Zelt unterwegs oder bist du eher so der Hoteltyp?
Nee, ich habe schon geplant, viel im Zelt zu schlafen. Es war eben alles low budget. Also Moped waren unter 2000 Euro und dementsprechend auch alles andere. Das Decathlon-Zelt, dann die dünne Schaumstoffmatratze, der alte Schlafsack, den ich schon ewig hatte, und so ein Hike-Rucksack, da ich vorher auch noch ein bisschen ohne Motorrad unterwegs war. Und das alles irgendwie hinten drauf geschnallt und dann eben die 3 Unterhosen und das T-Shirt noch.
Vielleicht ist es ganz gut, dass du damals die Welt von Touratech, SW Motec und diesen ganzen Zeug gar nicht kanntest, ne? Ja,
wahrscheinlich hätte ich dann, wenn ich alles gekauft hätte, das Geld nicht mehr fürs Flugticket
gehabt.
Genau.
Jo. Ja. Und was für Koffer hattest du an der Maschine?
Da waren so, die waren mit dabei, das war so ein Givi-Plastikkoffer-Set.
Oh nein, die Teile, die so zur Seite aufgehen?
Ja, genau die, Die habe ich auch zweimal verloren. Irgendwann haben die auch nur noch mit Spanngurten gehalten. Also
Gott, ja genau. Und jetzt zum einen, ne, die selber fallen ab oder wenn sie aufgehen, dann fällt auch erstmal alles.
Also man muss sie immer abnehmen, wenn man sie aufmachen möchte.
Oh, ja.
Also sie sind okay, aber im Gelände halten die nicht lange.
Mhm. Ja. Okay. Ja, aber die waren schon dran.
Ja.
Okay, das ganze Zeug hast du aufs Motorrad geschnallt, das in Hamburg abgegeben und dann wurde es verschifft nach Singapur.
Mhm. Genau. Und da kam es auch an im Hafen.
Ja.
Und dann.
Und du bist mit dem Flugzeug dann nach Singapur, um es dann entgegenzunehmen.
Ich bin nach Malaysia geflogen und wollte dann nach Singapur laufen.
Ah, okay.
Und da habe ich dann aber auch am ersten Tag bin ich dann dabei, weiß ich nicht, 35 Grad durch die Hitze gelaufen. Dann hat ein Auto neben mir an der Autobahn angehalten, weil die haben auch keine Gehwege. Und meinte irgendwie, was mit mir los sei, warum ich da herlaufen würde und wollte mir helfen. Und ab da habe ich es dann sein gelassen. Der hat mich dann zu einem Hostel gebracht, habe da übernachtet und habe eingesehen, dass es nicht so sinnvoll ist, da runter zu laufen.
Wie weit ist denn das?
Das waren, ich weiß es gar nicht, 300-400 Kilometer, glaube ich, für einen Monat.
Achso, du hast dir richtig vorgenommen, eine Wanderung zu machen.
Ja, genau.
Ah, okay, verstehe. Aber also ich war einmal im Leben in Singapur, einfach weil ich da einen längeren Stopp hatte, weil ich umgestiegen bin. Und das ist ja doch, ja, wie du schon sagst, 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Also man muss nicht viel tun, um sofort durchgeschwitzt zu sein.
Also für mich war es auch das erste Mal außerhalb Europa. Von daher, ich wusste halt nicht, worauf ich mich einlasse.
Ja.
Ja.
Wie war das eigentlich, überhaupt da jetzt diese große Reise zu starten, wenn du sagst, du hast zum ersten Mal Europa verlassen? Ich meine, war da auch mal so ein bisschen Herzklopfen dabei?
Ich weiß es gar nicht. Irgendwie habe ich da mir einfach keine Gedanken gemacht oder versucht, das so zu verdrängen. Und es war, ich weiß noch, meine Eltern, die halten mir noch so ein bisschen vor am Flughafen. War auch so der Abschied. Die haben sich jetzt darauf eingestellt, irgendwie, dass Tränen fließen und man sich in den Arm liegt. Und ich habe dann irgendwie nur kurz Tschüss gesagt und bin dann durchs Gate. Und dann war ich halt weg. Und ja. So war irgendwie auch die Zeit davor. Ich habe halt einfach das gar nicht thematisiert für mich. Mhm. Auch so den Abschied von Freunden, Familie war einfach, ja, als würde ich morgen wiederkommen, kurz Tschüss gesagt und dann war.
Aber war schon weg. Klar, du wirst jetzt für mehrere Monate, vielleicht ein ganzes Jahr oder wie lange hattest du geplant, weg sein?
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es geplant habe, weil ich habe auf jeden Fall meinen Eltern nicht erzählt, dass ich die Reise so mache. Also ich habe erzählt, ich gehe jetzt für 3 Monate nach Asien, fahre mit dem Motorrad rum und fliege wieder zurück.
Ah, okay.
Und den großen Knall, den gab es halt erst irgendwann während der Reise, als ich angerufen habe und gesagt habe, ja, ich habe mir ein Visum geholt für Pakistan, für Indien, für Iran. Ich fahre jetzt mit dem Motorrad nach Hause. Das ist auch nicht gerade auf Begeisterung gestoßen.
Wie war die Reaktion deiner Eltern?
Meine Mutter hat geschrien.
Oh Gott.
Und ich habe dann tatsächlich einfach aufgelegt.
Oh.
Und, also ich wusste halt, es war irgendwie, ging gerade nicht viel.
Mhm.
Und habe dann so ein bisschen, glaube ich, vorgetan, als wäre die Verbindung recht schlecht gewesen. Und habe dann nochmal ein paar Minuten später angerufen, als sich das ein bisschen beruhigt hat und dann nochmal erzählt, ich fahre erstmal nur nach Indien, ich weiß ja gar nicht, wie weit ich komme, vielleicht geht das Motorrad ja kaputt und dann komme ich vielleicht von Indien aus nach Hause und hab's dann so Stück für Stück halt, bin ich dann doch weitergefahren.
Okay. Du hattest also schon den Plan, im Prinzip von Singapur bis nach Bochum
genau,
zu fahren.
Genau, das war auf jeden Fall immer
und das war dann so, wie sagt man, Salamitaktik bei der Politik?
Die kenne ich gar nicht.
Ja, wenn man so etwas verheimlicht und dann immer sagt, ja, so hier was zugibt und da, ja, stimmt, ich habe da mal ein bisschen Geld entgegengenommen. Mhm. Ja, dieser Auftrag, das war jetzt schon mein Nachbar, der den bekommen hat für den Aufbau der Industrieanlage und so.
Ja, so ungefähr war das.
Vielleicht würdest du einen guten Politiker abgeben, ne? Denk mal nach.
Jetzt hast du meine Taktik schon verraten.
Okay, also ich finde das echt abgefahren. Du warst also in Malaysia, du wolltest zu Fuß nach Singapur, bist dann schon irgendwie dann nach Singapur gekommen.
Genau.
Das ist ja ein Stadtstaat. Also eigentlich ist Prinzip ja Singapur eine Millionenstadt,
ja,
die aber ein eigenes Staatsgebiet ist,
ja,
in Malaysia. Und dann bist du da reingekommen. Aber das hat funktioniert.
Das ist gar kein Problem. Man kann mehrmals am Tag habe ich da die Grenze gewechselt, hatte einen Hostel direkt an der Grenze in Malaysia, weil es günstiger ist.
Mhm.
Und das war kein Problem. Das größere Problem war mein Motorrad in Singapur.
Mhm.
Das ist eben bis in den Hafen gekommen. Da haben dann erstmal die Hafengebühren auf mich gewartet, die dann doch teurer wurden. Und dann hieß es, ja, du hast jetzt 4 Tage Zeit, um dein Motorrad rauszuholen. Ansonsten wird's halt verschrottet, zurückgeschifft. Wer weiß. Und dann habe ich eben, ich dachte mir, ja gut, dann gehe ich zum Hafen, hol mir das ab, fahr los.
Ja.
Ja, in den Hafen durfte ich aber nicht.
Mhm.
Ich müsste ein Cargo-Unternehmen mir holen, was das Motorrad eben liefert. Die Cargo-Unternehmen, die wollten aber nicht liefern und nicht mit mir arbeiten, weil ich eine Privatperson war, weiß nicht genau, und auf die Straße durfte ich sowieso nicht.
Mhm.
Ja.
Also mit dem Motorrad nicht auf die Straße.
Genau, die lassen keine Fremdfahrzeuge, zumindest zu der Zeit ist man mit einem fremden Fahrzeug nicht dahin gekommen.
Ja.
Bin ich eben als 18-Jähriger, Ahnungsloser, wirklich von Amt zu Amt gefahren, habe mir dann anhören lassen, ja, ich müsste die hier zum quasi singapurianischen TÜV bringen und Abgas untersuchen, dann könnte ich die da zulassen.
Boah.
Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja auch keine Option. Und dann war es wirklich bis zum letzten Tag, bevor die Deadline war.
Ja, genau, diese 4 Tage. Du konntest jetzt also nicht in aller Ruhe dir einen schönen Lenz machen und mal zwischendurch gucken, sondern.
Ich bin wirklich diese 4 Tage durchgehend immer rumgereist, von Amt zu Amt und das eben mit Öffentlichen da. Das ist ja auch, ist jetzt nicht groß Singapur, aber man ist dann trotzdem vom einen zum anderen Amt eine Stunde unterwegs.
Es gibt Schöneres, was man als Tourist in Singapur machen kann, als jetzt irgendwie auf Ämtern zu sitzen.
Also ich habe andere Seiten von Singapur kennengelernt als die meisten, glaube ich.
Ja. Ich meine gut, Singapur ist ja eine super hochmoderne Stadt.
Ja.
Da wird das Big Business gemacht, irgendwie die halbe Welt wird über Singapur irgendwie abgewickelt. Also alles schon sehr modern.
Mhm.
Wie sehen denn so Ämter aus in Singapur?
Ähnlich wie in Deutschland eigentlich. Also es gibt modernere, es gibt aber auch viele, wo einfach die, also technisch sind die schon recht modern gewesen.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man da ins High-End durchstrukturierte Amt kommt, sondern man kommt halt irgendwo in ein Wartezimmer, zieht eine Nummer, spricht mit Leuten, die müssen irgendwo rumtelefonieren, weil es im System nicht steht. Und sehr ähnlich wie die deutsche Bürokratie eigentlich.
Mm. Okay.
Ja, und natürlich alles sehr strikt nach Regeln. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht und dann kann man einem auch nicht helfen.
Mhm. Okay, also ist nichts mit Augen zu drücken. Wie war das denn, als dann der vierte Tag irgendwann kam?
Ja, der ging dann irgendwann auch zu Ende und dann bin ich mit meinem Hostelleiter, das war irgendwie so ein ganz kleines Hostel und der Leiter, ich weiß auch gar nicht, ob der da richtig gearbeitet hat, der hat mich zum Hafen nochmal begleitet und da war dann noch ein einziges Office übrig und da war der Chef persönlich, hat da irgendwie seine Überstunden gemacht und dem habe ich dann quasi halb unter Tränen erzählt, wie es bei mir aussieht und dass ich nicht weiß, was ich machen soll und dann meinte, ach, komm erstmal rein, hat mir eine Flasche Wasser gegeben, sich meine Geschichte angehört, wo ich herkomme, was ich mache und ganz am Ende meinte er, du, komm morgen wieder, bring $250 mit und die Papiere und dann bringe ich dein Motorrad nach Malaysia.
Mm.
Und dann hat er wirklich dieses Motorrad aus dem Hafen genommen, auf ein Schiff geladen. Dieses Schiff ist eben sowieso die Route gefahren, aber es waren, ich glaube, nicht mal 20 Kilometer bis zum Hafen Malaysia.
Ja.
Da wurde es abgeladen und dann mit einem Transporter bis vor die Hosteltür geliefert. Und da konnte ich es dann entgegennehmen.
Hey, okay, das war dann die Lösung. Du musstest einfach nur das Staatsgebiet von Singapur verlassen. Ja. Und in Malaysia ist das alles
genau. Aber ich kam eben, also ich habe auch versucht, aber die Trucks, die dürfen eben Singapur nicht verlassen. Also es gab keinen Truck, der mein Motorrad zur Grenze gebracht hätte. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, das nochmal auf ein Schiff zu laden, um eben diese 20 Kilometer zu fahren. Naja, das war dann die Lösung.
Okay. Große Erleichterung dann in Malaysia. Du hattest endlich dein Motorrad und konntest dann starten.
Genau. Wobei, dann ging es natürlich weiter. Also Malaysia war erstmal wunderschön, aber durch den Kopf ging mir dann schon der Grenzübergang nach Thailand.
Mhm.
Offiziell ist da natürlich auch die Einreise wieder verweigert für Motorräder. Und dann bin ich relativ unentspannt durch Malaysia gekommen. Es war natürlich eine sehr schöne Zeit.
Also du wusstest schon, dass das wird jetzt schwierig.
Genau, ich wusste halt, eigentlich muss man einen Guide buchen und alles Mögliche. Und ich kannte das halt noch nicht mit der Korruption und dass eben diese Länder nicht so wie Deutschland sind, dass man eben, oder wie Singapur, dass man eben zu der Grenze kommt und man kommt nicht durch. Sondern dann ist es passiert, der Tag kam, ich musste nach Thailand oder bin nach Thailand rübergefahren. War eine schöne Landstraße, kam noch einmal irgendwie ein Militär auf der Straße, hat meinen Pass kontrolliert, meinte alles klar, gute Fahrt. Und dann bin ich weitergefahren, im Restaurant angehalten, was gegessen. Und dann fragte mich irgendein Einheimischer, wie ich es denn so in Thailand fände. Und dann meinte ich, weiß ich noch nicht, ich war noch nicht da, ich fahre jetzt gleich erst über die Grenze.
Hm.
Und sagt er, nee, du bist hier in Thailand.
Ja.
Dann war ich schon in Thailand. Und dann meinte er, ja, nee, die Grenze, die war schon vor 15 Kilometern, die hast du irgendwie verpasst.
Ach, da wahrscheinlich, wo das Militär dich gecheckt hat, ne?
Ja, kurz davor oder kurz danach irgendwie. Ja. Und dann war das schon die Grenze und dann bin ich zurückgefahren. Hab mir meine Stempel für den Reisepass geholt.
Ach stimmt, klar, die Stempel brauchst du, weil genau, wenn du bei der Ausreise den Einreisestempel nicht hast, dann gibt's das nächste große Problem.
Und
ne?
Dann habe ich das Motorrad einfach mal nicht erwähnt und bin dann, nicht wissend, ob es jetzt ganz legal oder illegal war, durch Thailand gefahren.
Hey.
Und so war dann von Grenze zu Grenze, das nächste war dann in Vietnam wieder, habe ich dann gelernt, einfach mal das nicht so genau zu nehmen und zu versuchen, einfach die Sachen, die schwierig sind, gar nicht zu erwähnen und zu vermeiden.
Hm. Das ist auch eine gute Strategie. Das kann manchmal funktionieren.
So kam ich so weit.
Du sagtest, die ersten Tage, die ersten Meter in Malaysia, die waren etwas unentspannt. Gab es da nicht auch mal einen Unfall am Anfang?
Ja, tatsächlich. Ich hatte einen anderen Deutschen kennengelernt. Den habe ich dann drauf mitgenommen eine ganze Zeit. Dann waren wir auf Penang, war es, glaube ich, eine Insel, wunderschön, kurvige Straßen, viel Dschungel, wo man wandern kann und dann wollten wir eben wandern gehen, waren auch wandern und eben, dann wollten wir natürlich nicht alles an Motorradklamotten und langen Hosen mitnehmen, dann schön in kurzer Hose, T-Shirt, wie das so ist, da durch die kurvigen Straßen, auch gar nicht so schnell und dann wollte ich eben kurz an einem Laster vorbei, der da irgendwie recht langsam war, ja, und dann wollte der Laster aber abbiegen und wir sind dann eben voll rein, Stückchen gerutscht.
Die typische tote Winkelgeschichte.
Ja, genau. So eine Sache war das.
Ja.
Ja, und dann ihm ist natürlich nicht, oder zum Glück nicht so viel passiert, da hatte die Knöchel ein bisschen offen. Bei mir war das die linke Wade richtig abgeschrappt, hat richtig geblutet. Und am Motorrad ist natürlich eine XT, da passiert natürlich nicht viel. Spiegelhalterung abgebrochen und zwei Macken, ansonsten nichts dran.
Ja.
Ja, und dann sind wir irgendwie kurz sitzen geblieben und zu meiner Erleichterung kam der Fahrer direkt zu mir und meinte, bitte keine Polizei.
Oh.
Und da ich ja auch nicht wusste, wie so mein Status und Motorradstatus in Malaysia war, meinte ich, nee, kein Problem, ich will auch keine Polizei.
Okay.
Ja, und dann zurück zum Hostel und tatsächlich war aber dieses Bein echt noch tagelang offen.
Mhm. Hat der Fahrer dann wenigstens so den Erste-Hilfe-Koffer dabei gehabt oder so irgendwas?
Nee, natürlich nicht. Der war froh, als er dann relativ schnell wieder abgedüst ist. War natürlich nett, aber ja, also Erste-Hilfe ist da, ich weiß nicht, ob es da sowas gibt.
Ja.
Mit den Koffern. Und dann unangenehm war er, oder was heißt unangenehm? Ich habe dann abends natürlich versucht, meinen Vater anzurufen, der ist Physiotherapeut, und ihm die Geschichte so ein bisschen zu erzählen und zu fragen, was ich machen kann, und dass er der Mama lieber nichts erzählt, damit sie sich keine Sorgen macht. Und dann per Videoanruf lag ich da mit meinem blutenden Bein vor mir in Kamera an.
Oh Gott!
Rief an. Und dann saßen sie natürlich gerade zusammen auf dem Sofa, als sie rangingen.
Oh nein!
Und fragten, ja, wie geht's dir denn? Alles klar? Und dann meinte ich, ja, ja, alles klar. Und ja, warum rufst du denn an? Ach, ich wollte nur mal fragen, wie es euch geht.
Ach so, du hast sozusagen so schnell umgeschaltet.
Ich hab dann umgeschaltet jetzt, und wusste natürlich, ja, okay, jetzt kann ich hier nicht fragen.
Ja.
Ja, und musste dann irgendwie eine halbe Stunde mit denen telefonieren, ohne irgendwas zu erreichen. Und ja.
Okay, ja.
Na, und dann ging es halt so weiter. Irgendwann ist es dann verheilt, ja.
Mhm. Das heißt, du hast dich da irgendwie selber noch verarztet. Und,
ja, irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich da als Desinfektion dabei hatte, ein bisschen was drauf. Und dann hat es, glaube ich, trotzdem irgendwie 2-3 Wochen gedauert, bis es dann zugewachsen ist.
Jo. Allgemein, wie ist das so, mit dem Motorrad in Malaysia unterwegs zu sein? Wie ist da so der Verkehr?
Das ist eigentlich super entspannt. Also das war eins der entspanntesten Länder. Es ist Linksverkehr. Da war ich aber relativ, oder gewöhnt man sich relativ schnell dran. Sehr rücksichtsvoll, alle Fahrer. Also die gucken, wenn sie jetzt einen nicht gerade übersehen, gucken eigentlich schon nach einem, machen einen Platz. Es ist relativ wenig Verkehr, im Gegensatz zum Beispiel zu Vietnam oder sowas, wo man die Videos kennt mit 1000 Mopeds an einer Ampel, die sich da quasi aneinander vorbeikämpfen. Also muss ich sagen, war wirklich so als Einsteigerland für mich perfekt gewesen.
Ja.
Gute Straßen, viel asphaltiert.
Ja. Jo, dann ging es weiter nach Thailand. Also da hast, genau, hast du gerade schon beschrieben, wie das war mit der Grenze, die du erst übersehen hast.
Ja.
Aber dann warst du da auch relativ entspannt unterwegs.
Ja, das war dann, als ich dann einmal drin war, dann hat sich generell bei mir das Gemüt so ein bisschen gelegt, dachte ich mir, ach komm, mit den Grenzen, das ist doch immer gar nicht so schlimm, das ist ja halt anders in Asien, muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Und dann habe ich da relativ schnell den Süden geskippt und bin direkt einmal nach Bangkok für ein paar Tage und von da aus Richtung Nordthailand, wo ich dann mehr Zeit verbracht habe. Und das fand ich echt schön, da ist halt so ein bisschen bewaldeter. Ich hatte auch für die Zeit erstmal genug von der Hitze. Und bin dann eben in diesen höheren Lagen, in den Bergen, in Pai, Chiang Mai. Ja,
ist dann auch kühler, ne?
Genau. Da halt so ein bisschen rumgefahren. Hab auch immer wieder, ich habe es dann ja schon so ein bisschen Backpacking-mäßig, viel in Hostels übernachtet, um Leute zu treffen. Und die dann eben immer wieder aufs Neue getroffen und dann mit denen Zeit verbracht, die mal mitgenommen oder die haben sich einen Roller geliehen, dann sind wir zusammen rumgefahren. Aber ich war schon immer viel auf der XT dann.
Ja.
Viele Kilometer jeden Tag gemacht. Und gegen Ende von Thailand, in Chiang Rai in der Ecke, quasi goldenes Dreieck, da habe ich einen Kaffeebauern kennengelernt. Und bei dem habe ich ein paar Nächte geschlafen und der hat mir das quasi gezeigt, wie man da alles anbaut. Und von dem, da hat sich so eine richtige Freundschaft entwickelt, den habe ich nochmal mit meinem Vater zusammen besucht. Der schickt uns jetzt immer noch jedes Jahr irgendwie 1-2 Pakete Kaffee.
Hey.
Wir haben für ihn so eine Röstmaschine hier gekauft und zu ihm geschickt.
Ach, schön.
Und ja, da haben sich echt schöne Kontakte irgendwie immer gebildet.
Ja. Oh, Kaffeebauern persönlich kennenlernen.
Ja,
das
ist
schon cool.
Hat Vorteile.
Ja, nicht schlecht. Jo, wie ist es mit Zelten in Malaysia, beziehungsweise in Thailand? Überhaupt in der Ecke?
Super unproblematisch.
Ja?
Also das größte Problem ist, wenn dann die Hitze, wenn es dann natürlich irgendwie ein Zelt ist, was jetzt nicht super auf Durchlüftung ausgelegt ist. Ansonsten die kniffligsten Sachen waren höchstens mal, da hatte mein Vater mich besucht. Wir haben zusammen auf so einer kleinen Wiese an so einem Teich übernachtet. Und dann kam dann ein Thailänder irgendwie vorbei und sagte und hat uns irgendwie angeschrien und hat erst gar nicht verstanden, dass wir ihn nicht verstehen. Und irgendwann haben wir dann kommuniziert und er sagte, ja, ihr seid hier in meinem Garten, was man jetzt so überhaupt nicht erkannt hatte.
Ja.
Und sagte, ihr könnt sowas nicht machen, aber nicht, weil er so böse war, sondern weil er meinte, ja, ich hätte euch für einen Einbrecher halten können und erschießen können. Wobei ich sowas eigentlich nie erlebt habe. Und dann war er aber doch ganz nett und meinte, ja, na gut, aber wenn ihr hier schlaft, hier ist meine Toilette, die könnt ihr benutzen und wollt ihr noch was zu essen. Und das waren echt...
Ja.
Also was anderes habe ich da nicht erlebt.
Ja, genau, dein Vater hat dich da besucht. Ihr seid dann auch eine Zeit lang zu zweit unterwegs gewesen?
Genau, das war quasi Thailand 2.0 bei mir. Ich hatte so einen kleinen Loop durch Vietnam, Laos, Kambodscha gemacht. Und als ich wieder kam, da war mein Vater, hat mich für einen Monat besucht, hat sich dann so eine CRF 250 von Honda geliehen. Und dann sind wir eben nochmal diesen Loop Richtung Nordthailand, nochmal zum Kaffeebauern und haben das Ganze nochmal zusammen gemacht. Das war echt toll.
Schön. Genau, du hattest vorhin erzählt, dass dein Vater es zwar schon irgendwie deine Inspiration war, in dem Sinne, dass er früher auch mal eben halt Motorradreisen gemacht hat, aber in der Zeit, wo du Kind warst, da war Motorradfahren gar nicht so ein Thema. Hat dein Vater das dann so ein bisschen wiederentdeckt?
Ja, total. Also ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war. Auf jeden Fall, während ich auf Reisen war, hat er sich selber eine XT600 wieder gekauft.
Mhm.
Und fährt auch seitdem vorher dann wieder jeden Tag, wenn es jetzt nicht gerade geregnet hat, seine ganzen Strecken wieder mit dem Moped. Also ist da wieder voll drin aufgegangen. Und auch gerade in Thailand, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, will ich jetzt, ist schwer zu sagen, aber er war sich auch nicht sicher mit Schlafen im Zelt und so viele Kilometer am Tag. Und dann hatte ich nur so einen ganz kleinen Rundkurs geplant, wo auch überall Hotels wären. Ja, und Ende vom Lied war, wir haben eigentlich jede Nacht im Zelt geschlafen, sind,
schön.
Ich glaube, dreimal so weit gefahren wie geplant und ja.
Hey.
War total schön für beide. Cool.
Hast du deinen eigenen Vater nochmal inspiriert?
Ja.
Schön. Jo, Thailand, genau. Und in Bangkok hast du sogar den Botschafter kennengelernt, ne, von Pakistan, weil du brauchtest ein Visum.
Ja, ich bin mir gerade gar nicht mehr, ach genau, in Bangkok war das, in Thailand. Das war tatsächlich sehr, sehr oft einfach dieser, ich weiß nicht, ob man es Kinderbonus nennen kann, dadurch, dass ich eben so jung war.
Mhm.
Es ist eigentlich total schwierig, ein Visum für Pakistan zu bekommen, gerade wenn man mit eigenem Fahrzeug da durchreisen möchte.
Mhm.
Und dann habe ich von Leuten gehört, an der deutschen Botschaft, da gibt's wohl zwei, das wäre gar nicht möglich. Und dachte ich mir, okay, ich probiere es einfach mal, bin in Bangkok zur Botschaft gefahren. Und die sagten dann auch erstmal, nee, das funktioniert nicht, aber ich frage mal den Botschafter. Ja, und dann habe ich da irgendwie gewartet und nach 20 Minuten kam jemand zu mir und sagte, ja, kommen Sie bitte mit. Dann bin ich mit dem Fahrstuhl irgendwie eine Etage höher in so ein ganz prunkvoll geschmücktes Büro gekommen und da saß dann der Botschafter vor mir und sagte, ach, möchtest du erstmal Keks haben und ein bisschen Tee? Und ich habe da gehört, du hast da irgendwie was Verrücktes vor. Erzähl doch mal, woher kommst du, was machst du? Und dann eine halbe Stunde irgendwie von mir erzählt und dann sagt er am Ende, ja, na gut, ich darf das eigentlich nicht, aber das ist mir jetzt relativ egal, ich gebe dir jetzt das Visum. Wann willst du denn starten? Wie lange brauchst du? Da habe ich irgendwie hin und her gerechnet und dann meinte er, ach, ist mir egal, ich gebe dir jetzt einfach das Längste, was ich dir geben kann. Du hast jetzt hier ein Jahr gültig, kannst ein halbes Jahr in Pakistan bleiben.
Cool.
Ja, und so habe ich dann mein Pakistan-Visum da bekommen.
Ja, nicht schlecht. Genau, und da warst du ja noch ein bisschen weit entfernt von Pakistan. Mhm. Genau, du hast gerade schon gesagt, du hast dann so eine kleine Runde gemacht durch die südostasiatischen Länder. Was war das? Laos, Kambodscha, Myanmar?
Genau, also ich bin von Thailand aus erstmal nach, jetzt muss ich überlegen, Laos rüber, von Laos nach Vietnam rein. In Vietnam hatte ich, glaube ich, nochmal ungefähr einen Monat und dann in Kambodscha Weihnachten verbracht und Silvester und dann quasi kam das Thailand 2.0, wo mein Vater mich besucht hat und von da aus ging es nach Myanmar weiter.
Ah ja. Weihnachten und Silvester in Kambodscha, wie hast du das verbracht?
Auf einer Insel, also Weihnachten war auf einer Insel, das war auch recht witzig, da hatte ich vorher in Vietnam, weil das eben noch komplizierter war mit den Grenzen, da bin ich dann komplett illegal über die grüne Grenze und hatte dann so ein bisschen Schiss vor der Ausreise und da hatte mir eine Vietnamesin netterweise eine Flasche Rotwein gegeben und meinte, wenn du irgendwelche Probleme hast, gib die Flasche Rotwein ab, dann kommst du durch.
Oh.
Und wenn du keine Probleme hast, dann mach dir ein nettes Weihnachten mit der Flasche Rotwein.
Ja.
Und die Flasche Rotwein, die habe ich dann eben für Weihnachten mit auf die Insel genommen. Da habe ich die XT tatsächlich mal ein paar Tage auf dem Festland stehen gelassen und ein paar deutsche Jungs irgendwie wieder getroffen, die ich vorher mal irgendwo kennengelernt hatte, mit denen Weihnachten verbracht. Und ja, es war sehr nett, aber man nimmt es gar nicht so wahr. Also es ist halt einfach nur auch ein Tag. Man sagt halt frohe Weihnachten und danach geht der Tag weiter bei 30 Grad wie die anderen auch.
Jo.
Ja.
Genau, du warst ein bisschen mit deinem Vater unterwegs und du sagst, du warst auch zwischendurch mal mit Leuten, die du in Hostels oder so kennengelernt hast, unterwegs. Also du warst jetzt nicht so ganz immer nur alleine.
Ja, also ich habe nachher auch irgendwann mal festgestellt, ich war eigentlich nie alleine. Mhm. Also in keinem der Länder ist es dann eher so die Einsamkeit, obwohl man nicht alleine ist, die dann kommt.
Mhm.
Es waren halt viele Bekanntschaften, die ich dann mal für ein paar Tage hatte. Und das war eigentlich das Schönste, wenn ich die Leute wieder getroffen habe, dass man eben nicht wieder den gleichen Dialog führt. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du? Und insofern war ich dann, ja, habe ich doch häufig Leute wieder getroffen und mit denen ein Stück gereist. Aber nie Motorradfahrer.
Ja.
Also dadurch, dass ich eben auch keine Ahnung von dieser Bubble hatte, waren es dann immer nur in den Orten, wo eben sich viele Leute tummeln, da ein paar Tage verbracht. Und sobald ich wieder weitergefahren bin, dann war ich dann doch wieder alleine mit den Einheimischen, sag ich mal.
Ja, ja. Genau, unter den Einheimischen hast du aber auch ein paar Leute kennengelernt, ne? Diesen Kaffeebauern zum Beispiel.
Ja, Also unter Einheimischen habe ich tatsächlich, gerade weil ich eben alleine war, sehr viele kennengelernt. Da war der Kaffeebauer Kong. Den habe ich auch mit meinem Vater nochmal wieder besucht. Und dann waren wir eben noch länger da. Und dann hat er uns mit in sein Kaffeedorf genommen. Und da war dann zufällig das Neujahrsfest, wo dann in Trachten mit selbstgebrannten und vielen Böllern die Geister aus dem Berg vertrieben wurden.
Hey.
Und sowas hat man dann mitbekommen. Oder in Vietnam habe ich irgendwo an einem einsamen Strand zelten wollen. Der war gar nicht so einsam. Dann kam das ganze Fischerdorf vorbei und hat zwar kein Wort verstanden, ich habe kein Wort verstanden, aber die haben, ich glaube, einen Kreis von 20 Leuten um mich herum gebildet und ich kam mir vor wie jemand, der jetzt eine Show abzieht.
Achso, die sind wegen dir gekommen?
Wegen mir. Die haben, einer hat mich gesehen, ist irgendwie weggegangen und dann kamen da 20 Leute wieder aus irgendeiner Ecke, ich weiß nicht woher.
Ja.
Und dann war da so eine Runde um mich herum, wie ich mein Zelt aufgebaut habe. Und ich gucke die immer nur lächelnd an und die fangen an, irgendwas zu sagen und ich nick nur freundlich. Und irgendwann sind die alle weggegangen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, alles schön. Und dann kam ein ganz alter Mann wieder mit so zwei dreckigen Gläsern und so einer Kanne Tee und lachte die ganze Zeit nur und setzte sich dann zu mir und schenkte uns die beiden Gläser Tee ein. Und dann saßen wir da irgendwie zu zweit schon im Dunkeln und dann tranken wir irgendwie den Tee und dann guckte er mich an, fing wieder an zu lachen. Und dann habe ich auch gelacht und dann haben wir da irgendwie einfach lachend diesen Tee getrunken und als der Tee leer war, dann ging er wieder, ohne ein Wort zu sagen. Also er hat zumindest verstanden, ich verstehe nichts, aber so das Lachen, das haben wir dann beide geteilt.
Ach, wie schön. Das
war sehr witzig.
Ja, genau. Wie war das eigentlich mit der Sprache so? Konntest du irgendwas mit Englisch da anfangen?
Englisch ist tatsächlich im asiatischen Raum echt weit verbreitet.
Okay.
Häufig, also gerade so in Thailand, Vietnam war es, oder Laos noch stärker, dass dann nur wenige Englisch gesprochen haben, aber die dann meistens doch relativ gut. Also da bin ich schon sehr weit gekommen. Eigentlich in jedem Dorf, wenn ich irgendwas hatte, gab es immer irgendwen, der dann, manchmal in Thailand haben die dann ihre Nichte herbeigerufen. Die wurde dann auf dem Roller aus dem nächsten Dorf abgeholt, nur um zu fragen, wie es mir geht und ob ich was essen möchte. Andere, die haben es dann natürlich mit Händen und Füßen irgendwie erklärt. Das ging natürlich auch immer.
Genau, wie weit war eigentlich 2018, 2019 Google Translator? Hast du das irgendwie genutzt?
Ja, das gab es ja auch schon mit, man spricht einfach rein und das kommt quasi übersetzt wieder als Sprache raus.
Ja.
Da ist das Problem eher der Internetempfang gewesen. Der war zwar nicht so schlecht wie in Deutschland, aber und auch die Arbeit, ich hatte einfach sehr schnell keine Lust mehr, dann habe ich es nicht mehr genutzt, weil man dann eben wieder am Handy hängt, irgendwie aufs Handy guckt, das Handy rüberreicht, dann müssen die Leute das auch erstmal verstehen. Das sind ja auch viele Leute, die gar kein Smartphone benutzen, die teilweise vielleicht auch gar nicht lesen können. Und dann kommt auch noch dazu, dass, das war jetzt in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, in Indien ganz stark, du weißt gar nicht, welche Sprache die sprechen.
Stimmt.
Auch in Thailand, Indien im goldenen Dreieck in der Gegend, sind viele aus Myanmar.
Ja.
Die sprechen gar kein Thailändisch. Und dann hast du denen das irgendwie gezeigt, die konnten aber nichts damit anfangen und du weißt gar nicht, welche Sprache die jetzt sprechen, wo kommen die her?
Ja.
Und dann war es einfach mit Händen und Füßen manchmal einfacher.
Ja.
Oder mit der Nichte aus dem Nachbardorf.
Ja, genau, die dann vorbeikommt.
Genau, die Übersetzerin.
Jo. Genau, Myanmar, das ist noch so klassisch Südostasien, aber dann Indien, glaube ich, ist dann kulturell doch nochmal was anderes, oder?
Also ich habe einiges gesehen, bis ich in Indien war, auch Myanmar nochmal, und Indien war trotzdem ein richtig krasser Kulturschock. Also ich hatte in Myanmar einen Guide noch, der mich, also den musste man nehmen, um durch das Land durchzukommen.
Ah, okay, man darf ja nicht einfach so.
Genau, also das ist ja in Vietnam genauso und in Thailand auch, aber da ist es eben noch ein bisschen... Oder ich vermute mal, dass es einfacher war. In Myanmar jedenfalls habe ich einiges gehört von Leuten, die auch ins Gefängnis gekommen sind, weil sie es eben nicht gemacht haben. Und dachte mir, okay, da nehme ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand, nehme mir diesen Guide. Und dann sieht man eben auch nicht so viel vom Land, weil man eine vorgegebene Route hat, die man fahren muss. Zwar alleine. Ich habe den erst im Hotel wieder getroffen abends. Aber man fährt eben so da durch.
Achso, ihr habt euch immer abends getroffen, irgendwo was ausgemacht, wo ich dann das nächste Mal trefft und er hat dann nur gecheckt, dass du auch wirklich dann da und da ankommst.
Also es war wir hatten einen sehr schlechten Guide, muss ich dazu sagen, der war auch überhaupt nicht engagiert, der wollte einfach nur das Geld dafür haben. Den habe ich mir mit einem englischen Pärchen, mit einem Toyota geteilt, die waren in ihrem Toyota unterwegs und dann war echt nur, der hat immer nur morgens gesagt, so zu dem Hotel fahren wir. Andere Guides, die es da wohl zu der Zeit gab, die haben dann auch mit denen den Tag verbracht und zwischendurch was erklärt und gezeigt. Und er war wirklich nur morgens beim Frühstück. Da geht's hin, da fahrt ihr lang und dann abends halt, ja, hallo, wie geht's euch? Alles gut. Und dann wieder ins Bett. Und dabei hat er mich auch einmal in ein Militärsperrgebiet geschickt.
Oh.
Fand ich auch nicht so witzig, als dann die Leute mit dem Maschinengewehr mich irgendwie angehalten haben.
Ui.
Und ich ja wusste, dass es da so ein bisschen knifflig ist in Myanmar. Ja, aber da haben sie mich dann einfach wieder rausgeschickt und war es doch ganz okay.
Okay. Ja, gut, aber dann hieß es dann, hast du da immer in Hotels oder irgendwie Pensionen?
Genau, also da nicht eine Nacht im Zelt, auch keine Einheimischen, sondern immer im Hotel. Ja. Einheimischen natürlich auch irgendwie auf Raststätten und sowas getroffen zwischendurch, aber übernachtet Hotel.
Ja. Und dann Indien.
Dann kam Indien.
Jo. Ja. Wie war es da, über die Grenze zu fahren?
Auch knifflig. Wir hatten, wie gesagt, einen Guide, der uns nicht so viele Informationen hat zukommen lassen.
Mhm. Also sagte, wir, du warst auch mit diesem Pärchen?
Genau, dieses Pärchen. Mhm. Aber das Pärchen und ich, wir sind eben auch, die waren eben sehr, oder nicht sehr langsam, aber langsamer als ich mit einem Moped. Da ist man eben deutlich schneller in diesen Ländern. Deswegen sind wir auch nicht zusammengefahren den ganzen Tag. Und dann kam ich eben an dieser Grenze an, wo ich hin sollte. Und dann gab's da irgendwie diesen Grenzübergang, der war aber wirklich, ich kam so mit dem Moped gerade eben da durch und das war aber so eine Konstellation wie in so einem Fiebertraum. Da war irgendwie auf beiden Seiten war Markt und da waren tausende Menschen, die sich durch so einen Schlitz gedrängt haben, wie wenn man hier so eine Absperrung hat für so einen Fahrradweg, damit Autos da nicht durchfahren. Du so quasi so zwei versetzte.
So rechts, links, so Pöller. Und
genau, dann, ja. So Pöller. Aber das eben auch aus so verrottetem Holz. Und da quetschen die Leute sich aber durch mit Ziegen auf den Köpfen und Hühnern irgendwie im Arm und Körben und allem möglichen. Und dann bin ich da irgendwie mit dem Motorrad, dachte ich mir, okay, da kommst du gar nicht durch. Und vor allem
das heißt, es ist gar nicht vorgesehen, dass da Fahrzeuge, also Autos oder LKWs oder so.
Und dann dachte ich mir, das kann nicht richtig sein. Und dann bin ich irgendwie, weil da auch kein offizieller Mensch war, der irgendwie einem was gesagt hat, da war einfach offener Grenzübergang irgendwie für Menschen.
Mhm.
Und dann bin ich halt irgendwie ein Stück weiter gefahren und bin dann irgendwie durchgekommen. Und dann kam endlich jemand vom Militär. Dann war da so ein bisschen wieder die Erinnerung an Thailand. Der hat dann mich irgendwie gefragt, so, ja, kann ich aber den Pass sehen? Und dann meinte er, du hast gar kein Visum für Indien. Und ich so, ja, ich will ja auch nach Indien einreisen. Nee, du bist in Indien. Also quasi genauso wie in Thailand waren dann wieder diese Straßen, die dann
schon
irgendwo
illegal landen. Eingereist.
Und der war dann aber so nett, der hat mir dann irgendwie ungefähr erklärt, wie ich durchkomme, hat mich dann durch den offiziellen Grenzübergang wieder nach Myanmar geschickt, was dann auch nicht so einfach war, weil die Leute dann gefragt haben, was machst du hier? Und dann bin ich quasi nach Myanmar wieder eingereist und da habe ich dann irgendwo den Guide auch tatsächlich mal getroffen, den war mein erzählt, dass ich das jetzt nicht so witzig fand und dann konnte ich aber offiziell nach Indien einreisen.
Okay, aber das heißt, du brauchst nicht im Vorhinein ein Visum, sondern das kriegst du dann Visa on Arrival vor Ort dann, oder?
Nee, das musste ich mir auch vorher besorgen, das ist auch nicht so einfach gewesen, denn das wollte ich auch in Bangkok holen, da war es aber nicht möglich und dann hatte ich so einen 72-Stunden-Bus, der mich dann für ein Wochenende mal eben nach Kambodscha gebracht hat, bin ich nur fürs Visum wieder nach Kambodscha eingereist, da das Visum geholt, dann wieder zurück, also ja, mit den Visa war vor allem, weil ich ja auch vorher nichts organisiert habe. Also ich habe mich ein bisschen impfen lassen, aber diese ganze Visumgeschichte, davon habe ich halt nichts vorher organisiert. Alles während der Reise erst.
Okay. Aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert.
Ja.
Ja. Okay, und dann Indien. Wie anders ist Indien?
Ja, also Indien, ich habe irgendwann nochmal einen Vortrag in der Uni gehalten. Da habe ich als ersten Kommentar bekommen, ich sei ein Rassist. Weil ich eben gesagt habe, Indien ist laut, stinkt und die Leute, die kennen keinen Personal Space, du wirst angegrapscht und so ist es nun mal auch. Mhm. Also die Menschen, die sind zwar großenteils freundlich, aber es ist einfach eine Kultur, die ist, glaube ich, auf keinen oder fast nirgendwo anders auf der Welt. Es ist wirklich, die Menschen, die kommen zu einem, die fassen alles an, die brechen die Hebel am Motorrad ab. Teilweise, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich will es jetzt nicht zu dramatisieren, aber so habe ich es eben.
Das ist dein Eindruck,
genau,
der du aus Deutschland kommend,
genau,
wo
ja
wirklich Abstand nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Das ist ja auch mal eine Frage der Perspektive.
Ja, und es war eben auch, wenn ich abends irgendwie mal im Zelt geschlafen habe, dann kamen Leute zum Zelt, haben daran gerüttelt, meinten, komm raus, wir haben Fragen an dich, wir wollen dich fragen, einfach nur aus Interesse, weil sie eben gedacht haben, boah, der kommt von irgendwo her und wollen sich unterhalten, aber eben auf eine sehr respektlose Art und Weise, wobei ich halt sagen muss, die Menschen, die meinen das, glaube ich, nie böse, es ist halt kulturell irgendwie veranlagt.
Ja.
Und ich glaube, bei mir war auch einfach dadurch, dass ich als Motorradfahrer da war, habe ich das Land nicht so richtig lieben kennengelernt. Denn das ist natürlich auch der katastrophalste Verkehr, ne? Ich habe manchmal irgendwie Stunden vor Bahnübergängen verbracht, weil es ist wie in so einem schlechten Ritterfilm, oder nicht schlecht, aber in so einem Ritterfilm, wo sich so zwei Mannschaften voreinander aufbauen, die gleich die Schlacht voreinander beginnen. So ist das ungefähr, wenn da ein Zug vorbeifährt am Bahnübergang und dann kommen diese 1000 Mopeds pro Seite.
Also wenn die Schranken dann aufgehen.
Die Schranke ist unten und die sammeln sich aber auch auf beiden Straßenseiten.
Ja, also, und dann gehen die Schranken auf und dann gehen alle aufeinander
Dann alle aufeinander zu und dann steht's. Und dann stehst du in diesem Getummel und es geht nicht vor, nicht zurück, nicht dran vorbei. Ja, und ich muss sagen, ich habe schöne Sachen in Indien gesehen, aber ich war auch froh, als ich nach anderthalb Monaten unfallfrei tatsächlich durch das Land gekommen bin. Ist ist nicht das Land, was ich so richtig lieben kennengelernt habe.
Mhm. Ja, der Lebensstil ist offenbar da ganz anders. Ja. Zumindest im Süden. Warst du im Norden Indien?
Nee, das zum Beispiel auch nicht. Also Indien ist ja auch fast so groß wie Europa, muss man sagen. Mhm. Und die kulturellen Unterschiede sind auch wieder riesig. Also wer da jetzt hinreisen möchte, ich glaube im Norden, da kann man richtig geile Mopedtouren machen und es ist was vollkommen anderes.
Genau, das ist das, was ich auch gehört habe.
Ja, und ich glaube auch, dass im Süden, ich habe eben mich vorbereitet mit Google Maps und Google und bin dadurch mit Sicherheit nicht durch die schönen Teile nur von Indien gekommen, sondern eben ganz viel diese Millionenstädte, die aber nicht unbedingt viel zu bieten haben, sondern einfach nur eine Millionenstadt sind.
Ja.
Und ich will dem Land das gar nicht zuschreiben, sondern ich glaube, das lag ganz stark an meiner Reisevorbereitung, was ich da so mitgemacht habe.
Ja gut, unvorbereitet in eine Reise zu gehen hat Vorteile, hat auch Nachteile.
Genau.
Also
man erlebt Dinge, die man sonst nicht erleben würde, aber ja, die sind dann mal schön und mal weniger schön.
Okay, und von Indien aus bist du dann nach Pakistan eingereist, weil das ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil Pakistan ja wirklich als Land, als sehr gefährliches Land gilt und die beiden Länder Indien und Pakistan ja wirklich auch im permanenten, ja nicht Kriegszustand, sind aber eben halt doch an der Grenze immer sehr, sehr konfliktreich und nicht sehr freundlich aufeinander treffen. Mhm. Wie ist es da, über die Grenze zu fahren?
Das ist relativ spannend, das war in der Nähe von Amritsar der Grenzübergang, also im Norden. Und die haben ein riesiges Stadion, auf jeder Seite ein Stadion mit Tribünen an den Seiten und da gibt's eben jeden Abend diese Grenzzeremonie, da gibt's 1000 YouTube-Videos drüber.
Ja, wie sie die Grenze aufmachen und später wieder zumachen.
Genau, ja, und dann mit so Strecksprüngen und ich weiß nicht was, die Soldaten sich gegenseitig quasi imponieren wollen und dann schreien halt auch die Fans quasi des jeweiligen Landes, versuchen immer die anderen Fans zu übertönen mit ihren Rufen, mit Pakistan Zindabad und India Zindabad. Ja, war total eindrucksvoll und am nächsten Tag bin ich über die Grenze gefahren, Stadion war leer und die Grenze, dieses Tor, das war quasi so ein Kleinspalt geöffnet, so ein Meter, haben sie es für mich noch so auf anderthalb Meter gemacht, damit ich durchkam und dann bin ich da relativ unspektakulär auf einmal durch diese Tribüne durchgefahren. Ja, und dann war ich relativ schnell in Pakistan.
Ja.
Und da war dann der Unterschied halt nochmal mit dieser Militärkonfrontation, die ich in der Form vorher eben noch nicht hatte. Es war halt an der Grenze, die Leute mit AK-47 und dann bin ich 5 Meter weiter gefahren, dann kam der nächste mit AK-47, hat mich zum Büro gebracht, wo ich meine Formalitäten dann erfüllt habe und von da aus dachte ich, ja okay, jetzt geht's los, jetzt bin ich frei und dann ging es 100 Meter weiter und dann kam der nächste Posten, wo ich angehalten wurde, Männer mit AK-47 und dann, was irgendwie so dieser Kontrast war, was ich total schön fand, war immer, du siehst diese Menschen, Militäruniform, AK-47 und denkst, boah, scheiße, die sind streng und jetzt gibt's gleich irgendwie Stress oder so. Aber jedes Mal, wenn ich dann auf diese Leute zugekommen bin, haben die mich angehalten, meinten dann, ja, Papiere bitte. Und dann, ja, okay, wir machen das gleich, wir trinken erstmal Tee.
Oh.
Und dann erstmal, willkommen in Pakistan, wie geht's dir denn? Hast du Hunger? Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, ja, okay. Und dann wurden die Papiere ausgefüllt und dann, ja, okay, dann einen wunderschönen Aufenthalt hier und total familiär und nahbar und nett, wirklich die Menschen.
Okay, schön. Ja, das heißt, ganz so schlimm war es dann doch nicht.
Überhaupt nicht. Also im Nachhinein ist Pakistan tatsächlich mein Lieblingsland auf der ganzen Reise gewesen, eben weil diese Menschen so herzlich gewesen sind wie in keinem anderen, oder ich habe es in keinem anderen Land so wahrgenommen wie da. Und ich wurde, ganz am Anfang habe ich einen kennengelernt, der hat mich irgendwie zu sich eingeladen und der hat dann einen Onkel gehabt, der auf meiner Route lag, den habe ich besucht.
Das heißt, du konntest auch mal ein bisschen so in die Privathäuser und das normale Leben eintauchen.
Also ich war am Ende froh, wenn ich mal gezeltet habe, nicht weil ich die Menschen nicht mochte, sondern einfach nur, weil ich mal wieder Zeit für mich brauchte, weil ich eigentlich durchgehend eingeladen wurde, ob es nur zum Essen war oder zum Übernachten und dann war es auch manchmal, hieß es dann, du musst meinen Onkel besuchen, ich weiß, du hast keine Zeit bei ihm zu schlafen, aber dann musst du bei dem Mittagessen. Und dann war ich bei ihm beim Mittagessen und dann hat er gesagt, so schade, dass du nicht länger Zeit hast. Ich würde so gerne eine Woche hier alles zeigen in der Gegend. Und willst du nicht doch noch für 1 oder 2 Nächte bleiben? Und du musstest den Leuten wirklich ausreden, diese Einladung und sowas. Also super herzlich, die Menschen.
Ja. Genau, zum Essen einladen. Ich meine, Indien gilt ja auch schon als das Land, wo man als Europäer sofort die Flitzekacke kriegt. Wie war das? Wie hast du das Essen in Indien und dann in Pakistan vertragen?
Total gut in Indien tatsächlich bis zum Ende und da habe ich mir irgendwas eingefangen, da dachte ich eigentlich schon abgehärtet, habe dann die Küchen auch immer härter ausprobiert, also auch die Straßenstände, die gibt's ja von bis, ich sag mal, diese Instagram-Videos, die da immer so kursieren, wo es so ganz katastrophal ist, so schlimm ist es selten. Das finde ich auch ein bisschen gemein, dass da immer alles so ekelhaft dargestellt wird. Mhm. Aber das gibt es eben auch. Und ich habe da wirklich versucht, alles auszuprobieren. Und irgendwann hat mein Magen dann gesagt, so ja, du hast jetzt die Grenze erreicht.
Mhm.
Und dann hatte ich so 4-5 Tage ungünstigerweise genau mit dem Grenzübergang nach Pakistan. Und dann hatte ich mir eben zum ersten Mal auch so ein Medikament genommen, was ich dabei hatte, was ich mal versucht habe zu vermeiden. Und damit ging es mir total gut. Ja. Allerdings, sobald ich über die Grenze drüber war, wurde ich hundemüde davon und wirklich komplett die Energie verloren und musste einfach ins Bett und schlafen, weil ich wirklich nicht mehr stehen konnte.
Oh.
Ja, und dann war ich halt in diesem neuen Land, was ich überhaupt nicht kannte. Ja. Was auch von der.
Kurz, was war das für ein Medikament?
Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas gegen Übelkeit, glaube ich, und Magenprobleme. Jedenfalls, ja, ich hatte noch kein Hotel für das Land und wusste nicht genau, ob ich zelte, ob ich ein Hotel nehme. Ich wusste gar nicht, ob ich über die Grenze komme. Und dann habe ich dann nach einem Hotel gesucht und nichts gefunden. Und dann weiß ich nur noch, ich habe irgendwann ein Hotelzimmer bekommen. Einfach nur eine Matratze in so einem Zimmer irgendwie. Da lagen mehrere Matratzen, war mir alles egal. Meine Wertsachen waren mir egal. Ich habe alles irgendwo hingeworfen und bin eingeschlafen und war direkt weg. Und hatte einfach Glück. Ich habe da einen guten Ort gefunden, dass da nichts passiert ist. Ja. Ich hätte, glaube ich, irgendwann mich einfach auf die Straße legen müssen.
Ja. Boah. Ja. Okay, ja, ich meine, überhaupt ist ja so eine Reise sehr erschöpfend von den ganzen Eindrücken. Und nicht nur alleine das Fahren, das Unterwegssein, sondern auch dieses, sich ständig einer anderen Kultur gegenüber zu sehen, ständig mit anderen Leuten zu kommunizieren und selbst die Globetrotter oder weiß ich nicht, Backpacker, die du unterwegs mal getroffen hast, ist ja auch immer wieder, sagst ja, man fängt immer bei Null an.
Ja.
Gab es nicht auch mal so Punkte, wo du völlig erschöpft warst? Also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch vom Reisen? So eine Reisemüdigkeit?
Die Reisemüdigkeit an sich hatte ich so, glaube ich, nie, weil es immer mein Ziel war halt nach Hause zu fahren. Und so war für mich irgendwie nicht so, dass ich den Sinn in der Reise verloren habe oder nicht mehr gesehen habe, weil ich mir eben dachte, ja, du fährst ja nach Hause. Also,
ah ja, okay.
Es ist ja irgendwie was, ne? Die Option, wenn ich keinen Bock mehr gehabt hätte, wäre ja nach Hause zu kommen. Oder das heißt, nach Hause zu fliegen oder zu verschiffen. Aber dann hätte ich ja immer gesagt, so, ja gut, dann kannst du halt auch fahren. Und das habe ich ja eh schon gemacht. Und insofern hat sich da sowas nie eingestellt.
Okay. Nachdem dein Vater so ein Stück ja mit dir unterwegs war, hat sich das Verhältnis dann eigentlich nochmal verändert, dass deine Eltern vielleicht ein bisschen mehr verstanden haben, was du da machst und warum du das machst?
Also verstanden haben sie es, glaube ich, von Anfang an. Auch meine Mutter, die hat da volles Verständnis für. Und wie gesagt, die haben ja auch versucht, mir schon früher mal alles zu ermöglichen und nie irgendwas wirklich verboten. Es ist halt einfach nur die Sorgen, die man sich macht. Ne? Ja. Also auch jetzt, was ich nochmal vorhabe mit so einer Südamerika-Reise, ist natürlich auch die Begeisterung jetzt nicht riesig, dass ich es mache, aber das Verständnis ist voll und ganz da.
Ah, also. Okay. Das wurde auch nicht weniger, als du dann in Pakistan in der Ecke unterwegs warst, wo es eigentlich so Terrorgefahr gibt und wo man nicht ohne Militärbegleitung unterwegs sein darf.
Ja. Ja, wie gesagt, die Begeisterung, die war halt nie groß, aber.
Ja, okay.
Dann war, also ein Punkt war so, meine Mutter, die hatte mir im Nachhinein irgendwann erzählt oder auch in so einem Interview nochmal gesagt, dass sie, als sie sich von mir verabschiedet hat und ich in den Flieger gestiegen bin, wusste sie halt nicht, ob es ein Abschied für immer ist. Und da war für sie gleich so ein bisschen der Punkt, wo sie gesagt hat, das ist jetzt nicht mehr in ihren Händen und sie kann es jetzt nicht mehr beeinflussen. Und ja, ich glaube, damit hat sie so ein bisschen versucht, sich halt die Gedanken ja nicht mehr so viel daran zu denken.
Na gut, Abnabelungsprozess in Hardcore. Der Junge ist jetzt wirklich erwachsen und er geht seinen eigenen Weg.
Ja.
Ne? Ja. Wie war das? Du warst irgendwann in dieser Gegend in Pakistan, ist das Belutschistan, wo man diesen Militärkonvoi immer.
Genau, es sind braucht? Sehr viele Gegenden tatsächlich. Also es ist von Islamabad aus Richtung Norden, bin ich den Karakorum Highway bis zur chinesischen Grenze gefahren. Da gab es immer wieder Punkte mit Militäreskorte. Und das waren quasi auch die ersten Eskorten, die ich bekommen habe. Und läuft ganz simpel. Du fährst die Straße entlang. Irgendwann ist der Militärstopp. Da weißt du, da musst du anhalten. Einmal den Reisepass vorzeigen. Dann wirst du eingetragen. Und dann sagen die dir entweder gute Fahrt oder die sagen, ja, ab hier brauchst du eine Eskorte. Und dann hast du da gewartet, Tee getrunken. Und irgendwann kam dann so ein alter, klappriger Jeep oder irgendein Pickup. Und da saßen dann hinten zwei Jungs mit einer AK drauf. Ein Fahrer und dann hieß es, ja, da fährst jetzt hinterher. Und dann sind die eben mit diesem Jeep oder was auch immer es war, so mit 10, 20 km/h gefahren und du hinterher in dieser schwarzen Dieselwolke.
Mit 10, 20 km/h.
Ja, genau. Und du hattest ja irgendwie deine 200 Kilometer für den Tag geplant und hast dir ausgerechnet, wie viele Tage du jetzt für diese 200 Kilometer brauchst. Und da hatte ich natürlich irgendwann auch so ein bisschen die Lust verloren und dachte mir, ach komm, probier's mal aus. Hab die mal überholt, bin einfach mal weggefahren und hab dann tatsächlich auch meine 10, 20 Kilometer richtig genossen, die ich da in Freiheit durch die Dörfer gefahren bin und war total schön, hab Strecke gemacht. Und dann war da vor mir so ein Militärstopp, der war dann nicht nur eine Hütte, das waren dann zwei Jeeps quer auf der Straße geparkt, so, weiß ich nicht, 5, 6 Leute mit AK haben die Straße blockiert und meinten, du, wäre nett von dir, wenn du hinter der Eskorte bleibst und jetzt nicht nochmal abhaust.
Ah, okay.
Sind aber tatsächlich immer noch verdammt freundlich geblieben.
Ja, also, aber schon deutlich hier.
Aus heutiger Sicht von mir auch ziemlich dreist von mir, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, aber irgendwie in dem Alter habe ich da nicht so drüber nachgedacht und dachte mir, ach, was soll das denn?
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich auch brav hinterher gefahren.
Okay.
Ja.
Weil Karakorum Highway ist doch eigentlich eine total schöne Landschaft, ne? Geht das ja nicht sogar Richtung Himalaya oder ist das schon
das
Himalaya?
Ist Himalaya, genau. Das ist Himalaya. Man fährt da richtig ins Himalaya hoch. Die Grenze, die liegt auf 4700 Meter.
Mhm.
Das ist quasi der höchste Punkt, den man da erreicht. Da liegt auch der K2, wo der eine Messner-Bruder ist, da meine ich, verstorben auf dem Berg.
Ja, ist das nicht sogar der höchste Berg der Welt oder einer
ja,
von denen?
Ja, der zweite, glaube ich, oder der gefährlichste Berg der Welt.
Mhm.
Und da bin ich auch zum Basecamp gefahren.
Mhm.
Oder ich meine, es wäre das Basecamp, wo man dann hinlaufen kann vom Punkt aus, wo man quasi hinfährt.
Ja.
Und das hatte ich vorher von einem anderen Pärchen, die mit Motorrad da durchgefahren sind, irgendwie gehört, das ist wunderschön, fahr da lang. Dachte ich mir, ja gut, mache ich. Hab dann schon wieder den Militärstopp gesehen und dachte mir, ja, wenn ich mich da jetzt eintrage, dann sagen die mir bestimmt, ich darf da nicht hochfahren.
Mhm.
Denn eigentlich musste man da immer so einen Jeep quasi buchen, der einen da hochbringt. Und ich dachte mir, ich zahle doch jetzt kein Geld, da fahre ich doch selber hoch.
Mhm.
Und dann bin ich angefangen, da lang zu fahren. Dachte mir, ja, es sind jetzt so 4, 5 Kilometer Schotterpiste, ist doch schön. Ja, und dann ging es irgendwie immer höher und dann wurde es immer schmaler und links immer steiler runter, rechts immer steiler rauf. Und dann war es irgendwann echt nur so ein Doppeltrack, wo der Jeep so gerade eben hergekommen ist. Und ja, links ging es dann wirklich so senkrecht, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter runter in die Schlucht.
Hm.
Zwischendurch war eine Brücke so halb weggestürzt und dann ging so eine Umfahrung dahin. Dann bin ich oben angekommen, war alles schön, hab dann eine Nacht geschlafen, bin da wandern gegangen. Ja, und dann irgendwann sagten Pakistanis, die da auch wandern waren, zu mir, ob ich Deutsch sei und man würde einen Deutschen hier in der Gegend suchen.
Oh.
Und da meinten die, ja, geh mal weiter, da ist so ein Reiter, der sucht dich schon.
Ja.
Ja, dann war es natürlich wieder das nicht so nachdenkende 18-jährige Ich, was da wieder nicht so nett war zum Militär und eben halt einfach so da lang gefahren ist. Dann war da ein Reiter, der war seit 12 Stunden auf seinem Pferd unterwegs, ein Militär.
Um dich zu suchen.
Und hat mich gesucht und der ist fast in Tränen ausgebrochen, weil er mich gefunden hat und er dachte halt, mir wäre irgendwas zugestoßen und war einfach nur heilfroh, dass mir quasi nichts passiert ist.
Die haben sich schon Sorgen gemacht.
Ja. Das ist, ja. Aus meiner Sicht war immer, ja, warum? Ich meine, ich gehe hier nur wandern und ich kann auch nicht abschätzen, wie groß die Gefahren da sind, was Taliban angeht.
Mhm.
Naja, jedenfalls war er sehr froh, als er mich gefunden hat, hat dann tatsächlich auch nur meine Reisepassdaten einmal aufgenommen, ist wieder davon geritten und sagte, ja, wenn ich wieder runterfahre, soll ich mich kurz eintragen.
Oh ja.
Und dann war es okay. Und dann, dann wollte ich wieder wegfahren und dann sagte der, also das heißt immer, wenn ich irgendwie von Hotelleiter oder sowas spreche, das Hotel, das war halt wirklich nur eine Holzhütte mit einem Ofen. Und mein Zimmer war hinten dran ohne Ofen. Also da waren 1, 2 Grad in dem Zimmer.
Mm.
Aber das ist das, was ich, wenn ich dann von Hotel spreche, manchmal das, was ich meine.
Ja.
Und jedenfalls dieser Hotelleiter, der hat dann irgendwie auch auf offenem Feuer da gerade das Frühstück zubereitet und sagte dann nur zu mir, ach so, du willst heute abreisen? Nee, das geht gar nicht. Wir hatten einen Erdrutsch letzte Nacht. Das dauert bestimmt noch ein paar Stunden oder vielleicht 1, 2 Tage, bis die, der Wickel da freigesprengt ist.
Mm.
Und dann sagte ich mir, ja blöd irgendwie, muss ich halt da bleiben. Sagt er aber nach ein paar Stunden, ja, pass auf, da gibt's so eine Brücke. Also die haben noch nicht alles frei und diese Ecke, da kannst du halt nicht rumfahren, aber da gibt's so eine Brücke, da dürfen die Jeeps nicht mehr drüber fahren. Aber du kannst ja mal gucken, vielleicht kannst du ja da drüber fahren, dann musst du hier nicht warten. Und das war eben genau diese halb weggestürzte Brücke, auf der ich, bei der ich auf dem Hinweg vorbeigefahren gekommen bin.
Ja.
Dann bin ich eben da hingekommen und da waren auch die Arbeiter. Ja, und dann bin ich halt über diese Brücke gefahren, die dann zum Glück auch gehalten hat.
Ja.
Und ja, bin dann so irgendwie wieder da runtergekommen. Ja.
Meine Güte, das ist echtes Abenteuer. Und wie ist das mit der Maschine eigentlich? Ich meine, du hast dann so einen alten Vergaser.
Mhm.
Ab gewissen Höhen ja, vergast ja die, wird das Benzin ja nochmal, oder ist es Luft-Benzin-Gemisch nicht so, dass es
ja,
so
zu gut, wenig Luft, zu viel Benzin, weiß ich heute, wusste ich damals nicht.
Ja, ja, also hast dich schon gewundert, dass die Maschine nicht mehr
ich
so gut läuft.
Die Berge hoch, ich hatte das vorher schon mal gemerkt, dass sie verdammt viel gebraucht hat in den Bergen, weil ich mich immer gewundert habe, und dann wurde es aber wieder weniger, wenn ich unten war, dachte ich mir, okay. Ja, und da bin ich eben auf diese 4700 Meter, war das höchste, was ich mit dem Moped gefahren bin. Mhm. Und da war dann auch am Ende irgendwann nur noch zweiter Gang und unter Sprotzen und Spucken, dass die irgendwie weitergefahren ist. Und über zweiten Gang hinaus ging da auch nichts mehr. Mhm. Und dann dachte ich mir auch schon, gut, ist die höher, hatte jetzt auch nichts dabei, um irgendwie Düsen zu wechseln. Ich habe den Vergaser auch noch nicht einmal ausgebaut. Also ich hatte einfach verdammt viel Glück, dass ich nichts machen musste. Ich habe da in meinem Leben noch keinen Vergaser gesehen zu der Zeit. Und dann sprotzte die halt und als es runterging, ging es wieder besser. Und dann war okay.
Dann war okay.
Ja, und dann ging es weiter.
Durchs Himalaya bist du auch mal in der Wüste gewesen?
Ja, ich hatte so ein bisschen Wüste in Indien, so Salzseen waren es dann eher. Mhm. Und im Iran, da hatte ich sehr viel Wüste.
Du bist da durch den Iran gefahren?
Genau, von Pakistan in den Iran und da ging es weiter nach Georgien, Armenien.
Das ist eigentlich so eine Strecke, wo viele Leute genau in der entgegengesetzten Richtung, also die raus Richtung Osten fahren. Ja. Und du bist umgekehrt gefahren, von Pakistan nach in den Iran reinfahren. Mhm. Geht das so einfach so, als auch mit dem deutschen Pass?
Nein, das Iran-Visum war tatsächlich nicht so einfach. Das habe ich mir in Indien geholt. Mhm. Und gerade die indische Bürokratie ist jetzt, so wie ich vom Land gesprochen habe, nicht die einfachste und nicht die geordnetste. Mhm. Dann war eben die iranische Botschaft. Das war ein richtiges Haus, genau, in Delhi. Und die meinten, ja, das ist alles nicht so einfach. Das dauert irgendwie, ich glaube, 1,5 Wochen hat es gedauert. Und wir brauchen aber auch erstmal die und die Sachen und unter anderem von einem Notar beglaubigte Fingerabdrücke. Und dann war ich erstmal so, ja, okay. Und in Indien ist eben, Neu-Delhi hat schon viele richtige Häuser, aber die meisten Geschäfte sind wirklich nur diese Bretterverschläge, wo du halt nicht irgendwie erwartest, dass da irgendwie ein Anwalt oder irgendwas drin sitzt. Und dann meinten, ja, du musst hier in das Gerichtsviertel fahren, da können die dir weiterhelfen. Und das Gerichtsviertel war eben auch nur, es erinnerte schon so ein bisschen an den Slum, muss ich sagen. Also es waren so Bretterverschläge, teilweise halt auch Häuser, aber immer nur so einzelne Räume, jetzt nichts, dass man irgendwie Ordnung da hatte. Es gab keine Straßen dazwischen, es waren nur die Lehmwege dazwischen. Mhm. Und dann gab es halt irgendwo eine Bude, da hat man mich dann hingeschickt, die meinten, ja, da ist ein Notar. Da waren dann drei alte Greise drin, die gutes Geld scheinbar verdienten damit, obwohl das jetzt nicht danach aussah. Und die sagten, ja, klar, die Fingerabdrücke ist kein Problem, nahmen meine Hand in so ein Tintenfass gehalten, auf so ein Blatt Papier geklatscht, Unterschrift drunter. Und dann hieß es irgendwie, ja, das macht jetzt $34. In Indien, wo ja eine Übernachtung, so ein ganzer Tag, also die verdienen ja teilweise wirklich nur Cents am Tag. Mhm. Oder es gibt Leute, die verdienen 50 Cent im Monat.
Ja.
Und dann sagte er $34. Und ich dachte mir, was willst du denn jetzt von mir? Mhm. Die zahle ich aber nicht. Dann suche ich mir jemand anders. Bin dann raus. Ja, hab irgendwie rumgesucht. Und dann hieß es, nee, es gibt nur diesen Notar. Und dann, war ich halt irgendwie gezwungen, bin dann zurückgegangen. Ist für mich jetzt nicht die Welt, aber ich find's halt dreist. Und dann ist er aber auch nochmal zu mir gekommen, irgendwie aus dem Geschäft raus und meinte, ja gut, Freundschaftspreis $28. Ja, und dann hatte ich halt keine Wahl. Dann habe ich ihm die $28 gegeben. Hab ihm irgendwie noch irgendwas Böses gesagt, dass er viel zu teuer ist und was das für eine dreiste Sache wäre. Ja, und dann irgendwie 1,5 Wochen gewartet und hab dann mein Iran-Visum bekommen. Damit war es dann relativ unproblematisch, wobei ja die Reise zur Grenze vom Iran nicht so unproblematisch ist. Mhm. Man kommt dann erstmal nach Quetta.
In Pakistan jetzt.
Genau, in Pakistan wieder. Und Quetta ist quasi Grenzstadt so ein bisschen Richtung Afghanistan. Mhm. Und dann 600 Kilometer entlang der afghanischen Grenze entfernt von der Grenze Iran. Mhm. Und vor allem bekannt als Hochburg für Terrorismus. Mhm. Als ich dahin kam, war es eine Woche her, dass ein Laden wieder in die Luft gesprengt wurde. Und ich hatte zum Glück da jemanden vorher schon kennengelernt vom Militär, der mich eh schon durch seine Bedienstetenhäuser so ein bisschen durchgeschickt hat, die ich da abgeklappert habe auf der Reise. Und der sagte, ja, da gibt's den und den, das ist dein Ansprechpartner, der hilft dir da. Egal was ist, sag dem Bescheid, du kannst bei dem schlafen. Mhm. Und dann bin ich da hingekommen, wurde schon vorgewarnt, wurde von Militär abgefangen. Und dann wirklich anders als vorher von so einem klapprigen Jeep, waren dann zwei modernere Wagen gepanzert vor und hinter mir. Da drin jeweils 6 Leute mit voller Montur, auch nicht mehr irgendwie Polizei aufs T-Shirt geschrieben, sondern wirklich Helm auf und kugelsichere Weste.
Hui.
Und die haben dann richtig Alarm gemacht, haben da die Tuk-Tuks zur Seite geschoben, die Leute angeschrien, wenn die keinen Platz gemacht haben, und mich so dann ins Zentrum gebracht. Und vom Zentrum aus, weil es dann zu eng wurde, habe ich dann 6 Mopeds bekommen, die mich begleitet haben. 3 vor mir, 3 hinter mir, immer jeweils 2 Mann mit AK. Und die sind dann mit mir zur Polizeiwache gefahren.
Mhm.
Und die Polizeiwache, die hat mir dann erklärt, ja, du musst jetzt hier in das Hotel Blooms, in das Bloomster Hotel. Und das ist für Leute, die ja schon mal durchgekommen sind, ein sehr berüchtigtes Hotel, was sehr viel Geld macht, da es eben das einzige Hotel ist, wo man als Tourist übernachten darf.
Ah, okay.
Und deswegen wusste ich vorher schon, ich habe ihm gesagt, du, mir ist egal, was du machst, ich werde keinen Cent zahlen.
Mhm.
Nicht für dieses Bloomster Hotel. Du kannst mich hier schlafen lassen, aber eigentlich, ich habe hier einen, der holt mich ab und bei dem kann ich übernachten.
Mhm. Okay, du wusstest und schon, hattest schon diesen Ruf gehört.
Ich habe das tatsächlich dann doch mal vorbereitet. Und dann sagte der Polizeichef zu mir, du schläfst nirgendwo, dich holt hier keiner ab. Und es gibt keinen, der hier ein höheres Wort hat als ich. Und du gehst jetzt in dieses Hotel und zahlst das auch. Und dann kam dieser Typ, der mich eben abholen sollte. Und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall kam er in den Raum und dieser Polizeichef wurde ganz klein.
Oh.
Und der Typ sagte nur, nee, ich nehme den jetzt mit, der schläft bei mir. Und der Polizeichef, ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Das Motorrad steht draußen. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt.
Oh, okay.
Und ich weiß immer noch nicht, wer genau er war. Er war jedenfalls Ex-Militär im Pakistan. Und dann kam ich eben in sein Haus. Wieder diese 3 bis 4 Bediensteten, was für mich eben auch ein sehr befremdliches Leben war, da ich ja optisch dem Obdachlosen eher geglichen habe in meinen runtergekommenen Klamotten. Ja, und dann kommt halt irgendeiner, der ist 10, 20 Jahre älter als du und reicht dir die Obstschale und die Nüsse aufs Zimmer.
Ja.
Und so habe ich dann relativ glücklich da in Quetta übernachtet, die paar Nächte.
Mhm.
Und von da aus musste man dann einen Permit oder sowas in der Richtung beantragen. Und damit haben die dann quasi schon vorher geplant, dass du diese 600 Kilometer durch die Wüste fährst.
Mhm.
Und dann war eben diese ganzen Eskorten abgesprochen, weil du hast dann ab Quetta 300 Kilometer bis zum ganz, ganz kleinen Ort, der ist aber eigentlich ausgestorben. Und dann nochmal 300 Kilometer, wo eben zwischendrin nichts ist, bis zur Grenze.
Ui.
Und genau, dann habe ich mich mit Sprite-Flaschen bewaffnet, denn ich hatte ja nur so einen, ich glaube, 12, 13 Liter Tank.
Mhm.
Und dann eben Sprite- und Cola-Flaschen mit Sprit aufgefüllt, hinten irgendwie draufgebunden.
Mhm.
Blöderweise aber mein Luftfilter auf dieser ganzen Reise bisher nur einmal gereinigt, aus Unwissenheit. Was ich jetzt weiß, was zu einem sehr hohen Spritverbrauch führen kann.
Mhm.
Ja, und so war das dann halt, dass ich meine ganzen Eskorten hatte, um 6 Uhr morgens losgefahren bin, mit diesen langsamen Trucks immer Stück für Stück weiter.
Also Escort heißt dann auch, dass dann wieder Militärfahrzeuge
begleitet haben. Genau, diesmal ganz unterschiedlich. Manchmal war es ein Pickup, manchmal war es auch wirklich nur einer auf einem 100-Kubik-Moped, das dann vor mir
her. Ach so, immer so ein Stück und dann kommt die Ablösung und den nächsten bringe ich dann wieder weiter.
Immer 30 Kilometer und dann hast du mitten in der Wüste wirklich so eine ganz kleine Lehmhütte, irgendwie 3-4 Quadratmeter. Darin hast du dann gewartet, teilweise eine Stunde, bis dann wieder der nächste kam. Und der hat dich dann wieder 10 Kilometer weit gebracht und war halt sehr ermüdend. Ja, und irgendwann, da wurde es dann auch
sehr heiß, ne?
Ja, extrem heiß. Ja. Da waren 40, 50 Grad, eben sehr trockene Luft, das hat es irgendwie aushaltbar gemacht, aber ist nicht das, wo man gerne wartet.
Ja, und wo der Kreislauf doch wahrscheinlich irgendwann mal wegsackt, oder?
Ja, ich meine, das ging, glaube ich, tatsächlich noch.
Ja.
Halt viel getrunken einfach,
ja,
dann ist das okay. Ja, jedenfalls war irgendwann so kurz vor diesen 300 Kilometern bis zum nächsten Ort bei mir die Reserve an. Ich hatte schon meine Sprite-Flaschen aufgebraucht. Und dann zeigte ich der Eskorte vor mir, du, Sprit ist leer, ich müsste jetzt langsamer. Und das haben die aber irgendwie nicht so wahrgenommen, meinten, ach, das passt schon, das passt schon. Ja, bis irgendwann das Motorrad liegen geblieben ist. Und die Eskorte, die hat es nicht mitbekommen, die ist immer schön weitergefahren.
Und dann standst du alleine in der Wüste.
Bis zum Horizont und dann stand ich da so 10, 20 Minuten und dachte mir, ja gut, irgendwann werden sie es merken. Dann sind sie umgedreht und dann waren da zum Glück die Benzinschmuggler, die aus dem Iran gekommen sind. Und die haben dann quasi nicht auf der Straße, aber links und rechts von der Straße sind die da durch den Sand gefahren und haben eben Benzin in rauen Mengen aus dem Iran geschmuggelt.
Mm.
Und dann haben die halt so einen angehalten, dem gesagt, ach komm, gib doch mal was ab. Und dann habe ich da aus diesen Kanistern irgendwie meine 4-5 Liter Sprit bekommen und bin dann damit bis zur nächsten Tankstelle gekommen.
Hey. Abgefahren mit Benzinschmugglern irgendwo zwischen Pakistan und Iran.
Aber der Tag hat auch nicht aufgehört. Es ging dann weiter irgendwann Richtung Abend. Als es dann dunkler wurde, habe ich auf die letzte Eskorte gewartet. Und dann kam so ein roter Pickup mit vielen Fehlzündungen an. Ein sehr, sehr korpulenter Polizist da drin. Und sagte, ja, okay, wir fahren zusammen das letzte Stück. Hat natürlich kein Wort Englisch gesprochen, aber wusste ich dann halt.
Mhm.
Und der sollte mich dann in den Grenzort bringen. Und dann war es schon dunkel. Diese Fehlzündungen, die wurden immer schlimmer. Und irgendwann hat der Wagen nur noch geknallt vor mir. Und irgendwann ist er liegen geblieben. Und dann waren wir also 10 Kilometer vor dem letzten Ort, mitten in der Wüste aber immer noch, liegen geblieben. Und ich halt mit meinem relativ bepackten Motorrad, ich hatte noch einen zweiten Satz Reifen sogar hinten drauf und passte selber so gerade eben auf die Sitzbank. Ja, und dann gab er mir zu
verstehen. Ach so, dein Motorrad war hinten auf dem Pickup.
Nee, ich war auf meinem Motorrad gefahren, aber ich hatte wenig Platz auf der Sitzbank.
Ach so, du hättest ihn nicht mitnehmen können, oder was?
Ja, genau. Und er hat mir dann aber zu verstehen gegeben, dass ich ihn jetzt mitnehmen werde.
Ah.
Und dann hatte er eben diesen Platz, den ich auf der Sitzbank noch hatte, in Anspruch genommen. Ich habe mich dann auf meinen Tank gesetzt.
Oh Gott!
Und dann sind wir halt so er wog auch bestimmt seine 120 Kilo oder sowas, sind wir dann halt komplett überladen, da durch die Wüste noch die 10 Kilometer bis zum letzten Ort gefahren.
Davon gibt es nicht zufällig Fotos?
Ich müsste sie doch, also von dem Pickup auf jeden Fall, die muss ich mal raussuchen.
Nee, aber von dir und den Menschen.
Von davon leider nicht. Es war dunkel, meine Laune, die war und Energie war am Ende.
Ja, da hatten wir auch gerade andere Themen, als jetzt ein Selfie zu machen.
Und dann durfte ich in der Polizeistation übernachten, direkt neben den Zellen, wo die Gefangenen übernachtet haben.
Mhm.
Ja, und dann ging es eben nach Iran.
Und dann Iran? Nochmal eine andere Welt, ne?
Ja, wobei es war halt, am Anfang gab es nochmal ein bisschen Eskorte, ansonsten war es aber tatsächlich ein Stück freier als Pakistan durch diese Eskorten, die wegfielen.
Mhm.
Wobei
genau, weil Iran viel sicherer ist, oder war damals.
Ja, damals, genau. Mhm. Wobei ja trotzdem die Einschränkungen, ich war zu Ramadan da, eigentlich nochmal krasser waren als in Pakistan.
Mhm.
Und mir wurde auch empfohlen, tagsüber jetzt nirgendwo öffentlich was zu essen oder zu trinken.
Mhm.
Und dann habe ich mich tatsächlich, dann gab es irgendwie Bäckereien, die haben mir dann schon mal ein Brot frühzeitig verkauft und habe mich dann irgendwo in den Büschen verkrochen, um dann heimlich mein Brot zu essen tagsüber. Ja, und ansonsten, wie immer, nichts vorbereitet für das Land. Und dementsprechend war es irgendwie so ein bisschen langweilig für mich. Ich habe dann unten irgendwie Bandar Abbas, ist so eine riesige Insel, mir angeguckt, eine lustige Fährfahrt gehabt, wo der Kapitän mich direkt in sein klimatisiertes Zimmer geholt hat, Cola gegeben hat und dann irgendwie einfach durchs Land gefahren. Viel Wüste, paar Menschen getroffen. Ich muss sagen, das Essen, viele haben mir erzählt, total lecker.
Mhm.
Und dann hat mir irgendwer erzählt, dass zu der Zeit, als ich da war, haben die ein Gewürz, war da total im Trend. Das schmeckt einfach nur nach verbranntem Holz. Und dann haben die wirklich die geilsten Gerichte gemacht, dieses Gewürz drüber gestreut. Und es schmeckte nur noch nach verbranntem Holz. Und so habe ich das Land irgendwie ein bisschen erlebt. Viele auch eingeladen worden natürlich.
Mhm.
Auch so ein bisschen auf dem Land die Kultur kennengelernt. Da war ich dann, irgendwo hatte mir jemand sein Haus zur Verfügung gestellt, war selber nicht zu Hause. Und dann war mir halt irgendwie langweilig. Dachte mir, ja komm, gehst eine Runde joggen. Kurze Sporthose an, T-Shirt an, joggen gegangen.
Oh, im Iran, kurze Sache, ne?
Die Leute, die haben mir zugerufen, teilweise gejubelt, ich wurde angehupt und ich dachte mir, krass, das habe ich ja noch nirgendwo erlebt.
Ja.
Weil klar sehe ich anders aus, man erkennt direkt, dass ich Tourist bin, aber dass die so darauf reagieren.
Mhm.
Ja, und dann kam ich nach Hause und dann klingelte das Telefon in seinem Haus und dann ging ich irgendwie ran. Und dann sagte er, du musst aufpassen, das kannst du nicht machen, ich wurde von den Nachbarn angerufen, die haben dich gesehen in kurzer Hose.
Da kommt ein halbnackter Mann aus dem Haus.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Das war wirklich, als wird hier halt jemand nackt irgendwie durch die, wahrscheinlich noch schlimmer.
Mhm.
Ja, dann habe ich gelernt, dass das, wie anders das in solchen Ländern wirklich ist. Also,
genau, speziell Iran, diese Sittenpolizei, die auch immer darauf achtet, dass die Frauen ihre Kopftücher tragen und so dieses ganze, dieser ganze Horror, den die da tagtäglich haben.
Zu der Zeit war das wirklich gelassen. Also das hat ja wirklich ganz streng und ganz schlimm angezogen. Und das war quasi die gelassene Zeit, wo ich als Mann in kurzer Hose schon wirklich angehupt wurde und alles Mögliche.
Genau, ja, gut, dass du es damals noch erlebt hast. Momentan ist ja irgendwie die Hölle los im Iran. Also hast du noch Kontakte aus der Zeit?
Tatsächlich zu diesem Kaffeebauern. Also der hat halt diese.
Ich meine,
im Iran. Gar nicht eigentlich. Hm. Ich hatte da nicht so die engen Bindungen, sage ich mal, bekommen. Das waren halt eher so einzelne Kontakte, wo ich mal irgendwie übernachtet habe.
Mhm.
Aber da hat sich nicht viel entwickelt. Also da habe ich nichts mehr von gehört.
Mhm. Jo, und dann?
Ja, und dann?
Nach Armenien, ne?
Genau, dann wurde es relativ gelassen. Dann dachte ich mir, okay, in die Türkei. Dann, wenn du einmal da bist, nimmst du nach Armenien, Georgien mit.
Jo.
Waren dann wirklich nur so 2-3 Tage. Fand ich auch sehr schön, die Länder. Und dann ging es in die Türkei rein. Und für mich war es ein bisschen so, ja, jetzt wird's gelassener. Jetzt läuft so die Reise langsam aus.
Mhm.
Kai, dachte ich mir, ja, ist schon so ein bisschen geregelter.
Ja.
War dann doch nochmal, ich hatte mich dann jemand kennengelernt mit dem Motorrad, der sagt, ey, ich zeig dir meine Heimat, komm mit. ich kenne da auch Leute, die sind aus Deutschland hier zurückgekommen, die musst du kennenlernen und dann bin ich mit ihm mit und wusste gar nicht, wo es lang geht. Und dann ging es 300 Kilometer Richtung Süden und dann waren wir da in Kurdistan.
Ah.
Dann waren das auf einmal die Orte, wo ich dachte, okay, Militär ist vorbei. Und dann bist du da lang gefahren, hast einen Panzer gesehen und der hat dich auf einmal mit diesem Rohr, mit diesem Schießrohr so verfolgt. Und dann dachte ich so, oh, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Ja.
Und dann, war halt wieder mit Passkontrolle und allem.
Genau, aber, weil Kurdistan oder die Kurden da ihre Gebiete auch nochmal besonders kontrollieren, ja, weil das ja auch im Konflikt mit der Türkei steht.
Ja.
Ja.
Aber ansonsten sehr gelassen. Durch ihn war ich dann auch immer, ich sag mal, frei unterwegs. Der hat mir dann immer irgendwie gesagt, das passt schon, durch ihn begleitet worden.
Mhm.
Ja, und hat mir da echt nochmal so ein paar schöne Ecken gezeigt. Und dann die Gärten oder so einen Garten, von einem, wie so ein deutscher Schrebergarten war das. Vor allem, weil es war halt ein Türke, der hat sein Leben lang auf Baustellen in Deutschland gearbeitet und dann in der Türkei sich so nach deutschen Maßstäben so ein bisschen ein Haus gebaut, was halt nicht so oft da in der Gegend hast, irgendwie mit Isolierung und vernünftigem Dach und sowas. War irgendwie ganz witzig und hatte dann auch so ein paar Sachen eben von der deutschen Kultur adaptiert, was das Essen anging. Und dann kam ich da halt so einem leckeren deutschen Brot mit ein bisschen Käse und sowas und hatte da so mal wieder so ein bisschen Heimatgefühl, hey, konnte mich mal auf Deutsch unterhalten.
Deutsche Heimat, ja, in der Türkei.
Das war auch ganz schön.
Jo, und dann noch durch den Balkan, da war es ja im Prinzip schon fast in Europa, ne?
Genau, das war dann der Übergang nach Griechenland, war dann zum ersten Mal wieder EU. Da war für mich so ein bisschen okay. Es war ein schönes Abenteuer. Ab jetzt geht die Reise noch weiter, aber das Abenteuer war so ein bisschen vorbei.
Ja.
Meine Eltern, die hatten mich dann in Griechenland nochmal besucht und mit meiner Schwester zusammen hatten wir so ein paar Tage. Und dann war für mich danach einfach, okay, das war's. Das war eine tolle Reise. Jetzt geht's nach Hause und dann bin ich diesen ganzen Balkan einfach in 4 Tagen, 5 Tagen straight durch, alles über Asphalt, schnellste Route Google Maps und dann durchgeballert nach Hause.
Nach Hause. Wie war es nach 10 Monaten, nach fast 50.000 Kilometern hier in Bochum wieder nach Hause zu kommen?
Es war, ja, ich weiß gar nicht mehr irgendwie, es war sehr schnell einfach extrem schnell normal. Also es war am Anfang, hatte ich meinen Eltern gesagt, so, ja, ich komme so, ich schätze mal gegen 15 Uhr, ich hatte irgendwie noch in Düsseldorf bei einer Bekannten vorher übernachtet und dann war ich doch schon früher da und dann war tatsächlich so mit das Erste, war irgendwie, ich kam da an und dann war irgendwie ein Freund von mir vor der Haustür, dachte ich irgendwie so, okay, cool, aber da war auch so ein Tuch irgendwie gespannt mit Welcome Home und dann bin ich irgendwie zur Haustür gekommen und dann kam meine Mutter mir entgegen, du musst nochmal wegfahren, irgendwie nur ganz kurz Hallo gesagt, ich meine, ich hatte sie ja in Griechenland schon wieder getroffen.
Weil die irgendwas vorbereitet hatten oder
ja,
was?
Ja, und ich kam eben viel zu früh, ich war irgendwie um 12 Uhr da anstatt um 15 Uhr oder sowas. Ja, und dann bin ich halt nochmal weggefahren und dann irgendwie 5 Minuten später nochmal wiedergekommen und dann standen da tatsächlich irgendwie 30 Leute, Freunde, Familie auf der Straße und haben mich dann da empfangen genommen.
Ja.
Und das war echt total schön.
Ja.
Ja, und danach ging es dann ganz schnell, Studium eingeschrieben, angefangen. Ich bin noch einmal kurz nach Schweden, so einen 2-Wochen-Trip gemacht. Ja, und dann fing das Studienleben an.
Ja. Ja. Und zufällig hast du dir jetzt auch was gesucht, was auch mit Motorrädern zu tun hat, ne?
Ja, es war dem geschuldet, dass ich zu spät dran war, um eine Zweirad-Mechatroniker-Ausbildung anzufangen. Und damit ich nicht nichts mache, dachte ich mir, okay, dann fängst du mal mit Maschinenbau an. Und ja, habe das erste Semester irgendwie gemacht und dann hat's gut funktioniert. Dachte ich mir, ja gut, dann bleibst du dabei und habe dann Maschinenbau studiert.
Ja, und ich habe gerade schon gesehen, du bereitest deine Masterarbeit vor, die, Überraschung, ein Motorrad ist.
Ja, genau. Also die ist tatsächlich abgegeben, die ist schon durch, abgesegnet alles. Es geht jetzt noch um die Designschritte. Ich habe da so ein Projekt gehabt mit dem Motorrad zusammen. Das war seine Idee, die ich quasi so ein bisschen verwirklicht habe.
Moritz Motoritz, der ultimative XT500
genau,
600er Schrauber.
Die Baujahre quasi komplett auswendig kennt. Und der hatte immer die Idee, eine TT600 zu nehmen und so ein 3-in-1-Moped zu entwickeln. Das heißt, du kannst quasi als eigenständiger oder zu Hause in deiner Werkstatt mit einem 5er-Imbus, ist es eigentlich das Einzige, was du brauchst, innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit diesem System deine originale TT600 Hard Enduro in einen Scrambler verwandeln oder alternativ in eine Reise-Enduro mit großen Tankgepäckträger, guten Scheinwerfer. Genau, und das ist dieses Projekt gewesen.
Cool. Das heißt, du hast dich da richtig Ja, in das Motorrad verliebt, mit dem du unterwegs warst, oder in diese Technik, in dieses Schrauben am Motorrad. Genau, ich meine, du warst mit einer, wie alt war die damals, die Maschine, 30 Jahre alt oder was?
Die war von 93, ja. Also 7 plus, ja so 25, 26 Jahre war die.
Ja, ja. Was ist daran eigentlich so alles kaputt gegangen oder was musstest du reparieren?
So gut wie nichts. Ich habe das Lenkkopflager getauscht unterwegs und eine Seitendeckeldichtung. Das war's.
Ja, und den Luftfilter hättest du machen können.
Den Luftfilter, den habe ich zwischendurch mal ausgeklopft.
Doch, irgendwann doch mal,
ja. Ja, Ölwechsel habe ich mal gemacht,
ja.
Aber das war's, also.
Wahnsinn.
Alles andere hat problemlos wirklich durchgehalten.
Jo. Cool.
Mhm.
Ja, und das war auch nicht das Erlebnis, wo du sagst, jetzt reist mit Reisen, sondern im Gegenteil, du hast Lust auf mehr Reisen, warst zwischendurch unterwegs, planst jetzt die nächste große Reise in Südamerika. Dazu haben wir jetzt gerade noch ein Interview aufgenommen, wo du nochmal darüber erzählst. Mhm. Also der Reisevirus lässt dich nicht los.
Nee, also es ist voll eingeschlagen, die Sucht. Und ja, es war ja schon ein Jahr, nachdem ich wieder da war, ging es direkt zum Nordkap. Und so ging es halt immer weiter. Und da hatte ich schon immer im Kopf halt nochmal einmal richtig los, bevor irgendwie das Arbeitsleben anfängt. Und deswegen eben Südamerika jetzt bald.
Cool. Okay, vielen Dank für diese Geschichte, die du hier mitgebracht hast, für diese Erzählung einer fantastischen Reise. Und die nächste Reise steht ja jetzt auch demnächst an. In ein paar Monaten geht's los nach Südamerika. Ich wünsche dir dafür alles Gute und eine gute Reise.
Ja, sehr vielen Dank dafür.
Die nächsten Reiseinterviews führe ich auf der Messe Motorräder Dortmund und ihr könnt live dabei sein. Am 6., 7. und 8. März bin ich jeweils mittags auf der Bühne in Halle 2 und spreche mit Jazz Habegger vom Team der BMW GS Trophy 2026. Mit Frederik, der mit seiner SR 500 im Winter durch Norwegen reiste. Und Niklas, der auf dem Weg nach Neuseeland durch Afghanistan fuhr. Die genauen Daten und Uhrzeiten findet ihr in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
pegasoreise.de